schön, dass Sie unsere Verabredung um 11 Uhr einhalten. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Hallo auch an unser Publikum hier in unserem Studio. Ja, schnell rein in diese Sendung, denn wir haben eine ganze Menge brisante Themen, die wir heute besprechen wollen. Gladbach ist wirklich in der Krise. Adi Hütter hat unter der Woche nach dem Pokal ausgesagt, es ist die schwierigste Situation meiner Trainerkarriere. Sie ist nicht leichter geworden nach der Heimniederlage gegen Union Berlin. Wie geht's weiter mit den Fohlen? Wird es da Konsequenzen geben? Wir haben unseren Reporter vor Ort, Olli Müller, dick eingepackt. Schönen guten Morgen, Olli. Er steht am Borussia-Park und wird gleich die neuesten Informationen für uns liefern. Ja, zwei Mannschaften haben wir auch noch, auf die wir schauen wollen. Die haben gestern Abend gegeneinander gespielt. Das war Köln-Bochum, beziehungsweise Bochum-Köln. Das 2:2. Zwei Mannschaften mit kleinen Möglichkeiten, die aber ziemlich viel aus diesen Möglichkeiten machen. Ein bisschen anders eben als bei Gladbach und anders auch als beim VfB Stuttgart. Dort ist die Krise auch richtig zu Hause. 17. Platz. Niederlage im Baden-Württemberg-Duell gegen Freiburg. Letzte Saison als Aufsteiger toll performt und jetzt könnte der Weg in die zweite Liga führen? Fragezeichen. Dazu sprechen wir gleich mit dem Sportdirektor Sven Mislintat, der uns im Schaltgespräch zugeschaltet ist hier in den Stahlwerk-Doppelpass. Und jetzt sehen Sie schon die Drehtür. Da kommt einer, der glorreichere Zeiten beim VfB mitgemacht hat. Der Europameister, Vize-Weltmeister Hansi Müller. Schönen guten Morgen. Ja, die Situation bei deinem VfB, schon bedrohlich jetzt, oder?
Ja, ich mache mir echt Sorgen.
Hast du eine Idee, wie man da rauskommen kann, die du heute mit uns in der Runde diskutieren würdest?
Tore schießen.
Ja, ich das jetzt, fehlt gerade, ne?
Sie haben jetzt 5 Spiele kein Tor gemacht und ich habe mir für gestern gewünscht, dass der Knoten platzt. Einmal war es ja kurz davor mit dem Kopfball vom Kalajdzic und das hätte vielleicht ein bisschen befreit oder hätte einen Elfmeter kriegen können. Aber wenn du in dieser Abwärtsspirale bist, dann arbeitet alles gegen dich und da muss man jetzt dagegenhalten.
Wir schauen gleich, was der VfB da vorhat. Sven Mislintat, wie gesagt, wird uns zugeschaltet sein. Die Mannschaft ist auf dem Weg ins Trainingslager. Man nutzt jetzt die 2 Wochen Spielpause, um nochmal konzentriert zu trainieren. Darüber sprechen wir unter anderem mit diesen Herrschaften, die ich jetzt herzlich begrüße bei uns in der Runde. Von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Schönen guten Morgen, Carlos Ubina.
Ja, hallo.
Er ist eine hervorragende Radiostimme mit Fernsehgesicht vom WDR. Stefan Kausten, guten Morgen.
Danke, hallo zusammen.
Hi. Ich freue mich, dass Timo Latsch, der stellvertretende Sportchef von RTL und NTV, heute Morgen hier ist. Guten Morgen, Timo.
Guten Morgen.
Und wie gewohnt spiele ich Doppelpass am liebsten mit diesem Mann hier, mit unserem Sport1-Experten. Moin, moin, Stefan Effenberg.
Moin.
Und jetzt begrüße ich eine gute Alte, darf ich nicht sagen, aber eine gute Bekannte dieser Sendung, nämlich Ruth Hofmann, die heute einspringt für die erkrankte Jana Woznica. Und Ruth hat eine ganze Menge auf sich genommen. Gestern Abend noch in Aue gegen Schalke, dann die Nacht durchgefahren. Jetzt hier bei uns im Doppelpass. Schön, dass du wieder da bist, dass du einspringst. Und du hast gleich die Frage der Woche mitgebracht. Morgen, Ruth.
Einen schönen guten Morgen. Ja, das stimmt. War eine kurze Nacht. Aber für den Doppelpass nehme ich das gerne in Kauf. Ich freue mich mal wieder hier zu sein, hat sich ein bisschen was verändert. Ich stehe nicht mehr am Tisch, aber die Frage der Woche ist wie immer geblieben. Und die dreht sich heute um Gladbach. Sie kriegen die Kurve nicht nach diesem Pokal aus gegen den Zweitligisten Hannover. Jetzt die nächste Niederlage in der Bundesliga gegen Union Berlin. Es sind nur 4 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Platz 12 steht aktuell in der Tabelle. Und die Frage ist, was muss passieren? Ist Hütter noch der Richtige? Ist ja für 7,5 Millionen eingekauft worden. Liegt es an ihm, an Adi Hütter, oder sind die Probleme doch woanders? 01379 011 011 ist wie immer die Nummer zum Dupafon, oder stimmen Sie mit ab auf sport1.de, machen Sie mit auf Twitter und dann werden wir das hier natürlich ausführlich diskutieren in der Runde. Ich freue mich.
Ja, und wir uns erst. Also anrufen, mitmachen, Ihre Meinung ist gefragt. Ja, was habt ihr denn so für eine Meinung?
zu unserer Frage der Woche. Ist Hütter noch der Richtige? Bei dir fange ich jetzt mal ausnahmsweise nicht an, Stefan. Sondern bei denen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind von Gladbach. Hansi, was glaubst du? Ich meine, du kennst den Adi ja gut, noch gegeneinander gespielt in Österreich damals, weiß ich. Ist er noch der Richtige?
Also wenn ich überlege, was er in Frankfurt gemacht hat, was er da bewiesen hat, und ich glaube, der hat ja, gab es ja schon mal 7,5 Millionen Ablöse von Trainer, ist eine unglaubliche Wertschätzung. Mhm. Aber ich glaube, da darf das Finanzielle dann keine Rolle spielen, weil ich habe gestern irgendeine Meldung gehört, ja, der hat 7,5 gekostet, ich glaube, Didi Hamann hat es gesagt, und dann kann man noch vielleicht ein Spiel 2 abwarten. Das darf das Kriterium nicht sein, aus meiner Sicht. Der Eberl hält lange an ihm fest und ich vermute, dass er es jetzt auch noch weiterhin machen wird, weil so schlecht haben die gestern nicht gespielt, die Gladbacher.
Aber Hansi, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Gladbach und Frankfurt. Die Frankfurter waren eine Mannschaft, die aus sich heraus totale Power entwickelt hat. Und Adi Hütter musste da ein paar Mal das Lasso schwingen, um die Büffelherde einzufangen früher. Und auch diese Spielertypen Rode, Hinteregger, die gehen mit dem Kopf durch die Wand. Und in Gladbach hast du eher einen Fußball, der eher etabliert wirkt und die Mannschaft entwickelt aus sich heraus zu wenig Feuer, zu wenig Aggressivität. Und ob der Adi Hütter von seinem Typus Mensch, von seiner Ansprache her, der Richtige ist für diesen Kader in Gladbach, ich glaube, das ist die entscheidende Frage im Moment.
Ja, Stefan, glaubst du, dass was passiert in Gladbach, dass was passieren muss?
Also dann würde ich sagen, dann muss man vielleicht den Kader ändern, dann klappt das wahrscheinlich auch wieder.
Kannst du aber jetzt nicht machen.
Nein, natürlich nicht, aber ich bin der Meinung, dass Adi Hütter der richtige Trainer ist. Ich meine, die Stürmer, was haben sie erreicht in dieser Saison? Ich glaube 4 Stürmertore, du hast 37 gekriegt, da liegt das Problem ja schon auf der Hand. Ja? Das Problem vorne, hinten, in der Mitte auch. Und du hast viele Spieler, die eben mit dem Kopf und mit dem Herz nicht mehr so 100% dabei sind. Ja, mit Ginter ist ein Problem, Neuhaus, vor ein paar Wochen in seinem Interview ja auch gesagt. Dann hast du Player, du hast Thuram, die vielleicht schon Abwanderungsgedanken haben. Und wenn du das nicht mehr einfangen kannst, dann musst du dich von solchen Spielern aber auch zum Sommer hin trennen. Du musst appellieren an die Einstellung und auch eine Verantwortung, die die Spieler haben. Und dann musst du sagen, dann machen wir den Weg frei im Sommer. Und deswegen sage ich, liegt das nicht an Adi Hütter, weil sie haben gestern gut gespielt, wirklich. Und das ist so ein Indiz dafür eigentlich, dass das in der Mannschaft sehr wohl noch nicht alles kaputt ist. Aber sie müssen sich neu aufstellen, auf jeden Fall.
Die Qualität müsste ja eigentlich reichen, aber das ist ja auch immer eine Gefahr. Ne?
Aber bitte, die Qualität ist da, aber ich mache mir schon große Sorgen um Borussia Mönchengladbach, weil diese ganze Bilanz, die jetzt da ist, ist wirklich die Bilanz eines Absteigers. Ich glaube, 4 Heimspiele in Folge verloren. Ich würde zustimmen, du hast nicht den Eindruck, dass sie gegen den Trainer spielen. Aber ich frage mich so ein bisschen, wer trifft in Gladbach eigentlich jetzt gerade aktuell die Entscheidungen? Also wo ist Max Eberl?
Er ist krank.
Er ist krank. Keiner weiß so richtig, was mit ihm ist. Ich habe gehört, er soll gestern vor dem Spiel mal auf der Geschäftsstelle gewesen sein. Man hat ihn aber eben auch gestern nicht gesehen. Und eigentlich braucht er jetzt einen starken Mann, der Entscheidungen trifft. So, und es gibt ja 2 Möglichkeiten. Nun kann man sagen, okay, wenn er krank ist, ist seine persönliche Sache. Aber entweder er hat eine Kleinigkeit, also grippaler Infekt oder Magen-Darm, dann sage ich, okay, er ist am Mittwoch wieder da, dann kann er Entscheidungen treffen. Oder er hat irgendwas Schwerwiegendes. Dann, finde ich, muss ich als Verein aber auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, okay, er kann im Moment keine Entscheidungen treffen, er ist erstmal raus und ein anderer übernimmt jetzt erstmal das Kommando. Weil was du sagst, ist ja richtig. Es gibt viele Entscheidungen zu treffen, mache ich mit dem Trainer weiter. Was wird aus Zakaria, was wird aus Ginter? So, da braucht Gladbach jetzt einen starken Mann, der Entscheidungen trifft. Und den sehe ich nicht. Und wir haben eben noch mit Markus Aratz gesprochen, dem Mediendirektor. Es wird wohl heute keine Entscheidung geben in Gladbach. Also das heißt, da stehen zwar alle Reporter dieser Welt, aber aller Voraussicht nach wird's da niemanden geben, der jetzt uns irgendwie weiterhilft.
Da stehen alle Reporter dieser Welt. Vor allem steht unser Reporter da, Olli Müller. Den wollen wir jetzt auch mal in die Runde holen. Olli, Horrorwoche für die Borussia. Wirklich dunkle Wolken am Borussia-Park. Ich glaube, so dunkel ist es gar nicht, aber ein bisschen neblig bei dir auf jeden Fall. Was für Auswirkungen nimmst du wahr dieser sportlichen Entwicklung?
Ja, die Kälte kriegt so ein bisschen von unten hoch, wie meine Großmutter gesagt hat.
Du Ärmster.
In der Tat ist das ein. Und es ist eine Situation, das ist für alle Beteiligten. Allerdings, das muss man gleich vorwegschicken, tatsächlich sagen, Max Eberl ist nach wie vor in Überzeugung, dass Adi Hütter nach wie vor ein Teil der Lücke sein kann. Es herrscht ein bisschen.
Also Olli, leider haben wir irgendwie Tonprobleme. So mehr kommt leider bei uns nicht an. Wir versuchen noch mal irgendwie technisch ein bisschen dran zu drehen und die Kollegen in der Regie machen das einfach und versuchen, dass wir da eine saubere Tonleitung gleich hinkriegen.
Ich kann das ja mal übersetzen.
Machst du simultan, okay.
Also, ich glaube, das ist sauber, ein guter Mann. Dass Max Eberl sehr wohl noch überzeugt ist von Adi Hütter und das ist auch vollkommen richtig. Du musst jetzt wirklich an die Spieler appellieren und die es nicht mittragen und ziehen, die musst du dann auch aussortieren, das ist meine Meinung. Man kann nicht immer in schwierigen Situationen oder Phasen, die Pokalniederlage war natürlich katastrophal, ja? Darüber brauchen wir nicht reden, aber nicht immer nur auf den Trainer gehen. Weil ich bin der Meinung, wenn du ein Spiel siehst, so wie das Spiel wirklich gestern, das hat nichts gegen den Trainer zu tun.
Nee. Nein,
sondern,
das nicht.
Sondern da ist sehr wohl noch Hoffnung, nur musst du jetzt auf die richtigen Spieler setzen. Und wenn Spieler denken wie ein Thuram oder auch ein Player, ich gehöre irgendwo anders hin in Europas Top-Elite, dann müssen sie es auch Woche für Woche zeigen. In Gladbach ist es doch so, dass im Laufe dieser Saison, ich habe 4 gute Spiele gesehen. 3-mal gegen Bayern München und 1-mal gegen Dortmund. Der Rest war Durchschnitt oder drunter.
Wofür spricht das eigentlich, dass sie dann gegen die Top-Gegner sich dann da offensichtlich irgendwie anders präsentieren?
Weil sie es auf Strecke nicht zeigen können oder nicht wollen, würde ich denen jetzt nicht absprechen. Aber sie schaffen es halt nicht auf Strecke zu bringen. Da gibt es ja ganz viele Mannschaften, die es nicht können. Wolfsburg, Gladbach, auch Dortmund phasenweise, sie schaffen es auch nicht auf Strecke. Nur bei Gladbach ist so eine Situation gerade, die gefährlich ist. Aber jetzt würde ich auf Max Eberl vertrauen, dass er jetzt auch die richtigen Entscheidungen trifft, bezogen auf die Spieler.
Aber Stefan, ich glaube, du hast was Entscheidendes gerade auch gesagt. Das ist so ähnlich wie in Dortmund. Ich sehe in Gladbach auch die Mentalitätsdebatte aufkommen, weil das Thema hatten wir letztes Jahr, genau vor einem Jahr schon mal, als Marco Rose gegen Köln das Ding vercoacht hat im Derby. Und ab dann ging ein schleichender Prozess des Autoritätsverlustes einher in Gladbach. Und die Mannschaft, das, was ich eben gesagt habe, entwickelt aus sich heraus nicht den Grell, sich gegen diese widrigen Umstände zu stellen.
Genau.
Und ich
Der
glaube,
musst du aussortieren im Kader.
Das wollte ich sagen.
Der musst du aussortieren
im Kader. Gladbach hat es versäumt, im Sommer aus diversen Gründen den Kader mehr aufzufrischen. Da ist ein Kone ins Mittelfeld gekommen, der eine gute Leistung bringt, aber noch neu ist. Und noch 2 Junge mit Kelly und Netz. Ansonsten ist der Kader gleich geblieben. Und ich sehe das genau wie du. Player und Thuram, die sehen sich eher so auf dem Niveau von Equipe Tricolore. Die halten sich schon für zu gut für Gladbach. Und pardon dafür, die reißen sich einfach nicht mehr den Allerwertesten auf. Habe ich so gerade noch vermieden.
Den Arsch, pardon. Meinst du?
Danke, Flo. Gerne. Du darfst das sagen. Und,
das sind aber 3 Euro, weil das ist scheiße.
Okay. Aber das FCH-Wort sind auch nochmal 3. Ich tue mal was rein.
Also, selbst Spielertypen wie Elvedi, wie Ginter, wie Hofmann, wie Neuhaus, die du angesprochen hast, die sind nicht die Vorweggeher. Ich meine, du bist das beste Beispiel. Früher auch in Gladbach, Lothar Matthäus oder du. Ihr hättet doch den Laden zusammengefaltet, wenn da solche Leistungen auf Strecke rauskommen.
Andere Zeiten.
Ja, nee, aber das ist doch zu beklagen.
Aber eigentlich spricht ja viel dafür, wenn du den Kader zusammenhältst. Und das hat ja Borussia Mönchengladbach.
So ist es.
Eigentlich und wenig Verletzte oder Langzeitverletzte, sondern eigentlich spricht dir alles dafür, dass das eine erfolgreiche Saison wird. Du hast die Belastung nicht gehabt, aber sie kriegen es halt nicht auf Strecke. Und das ist eigentlich die größte Enttäuschung in Mönchengladbach, obwohl die Qualität da ist.
Aber wer könnte denn jetzt da so eine aus der Mannschaft raus so einen Umbruch oder so eine andere Einstellung? Also ist da jemand, der
zur Führung ist jetzt zumindest mal wieder Spieler da, der, finde ich, gestern auch sehr, sehr gut gespielt hat. Mit Neuhaus ist ein 2. Nationalspieler da. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ist diese M-Frage, diese Mentalitätsfrage und die Frage auch nach Führungsspielern, die ist in Gladbach schon auf jeden Fall da. Lars Stindl fällt jetzt lange Zeit aus. Sommer ist sicherlich ein Typ, der so eine Mannschaft führen kann. Steht aber halt natürlich hinten im Tor und hat nur beschränkte Möglichkeiten. Also das werden ganz wichtige Wochen jetzt für Gladbach werden. wenn du dir den Spielplan anguckst, von den nächsten 7 Gegner sind 6 die Mannschaften zwischen 11 und 17.
Also ja, ja, jetzt du hast kommen. Bielefeld Bochum, und Augsburg. Bielefeld,
das sind die nächsten beiden Spiele. Ja.
Also da hat Prost Mahlzeit.
Nur,
der Hansi, der zuckt ja, immer mit den Augenbrauen.
Die Krux ist doch, du hast jetzt eine sehr schwierige Situation für Gladbach. Jetzt kannst du in so einer Situation nicht hergehen und zum Spieler X oder Y sagen, so, du wirst jetzt mal laut, du fegst jetzt mal dazwischen. So ist. Oder wie Stefan gerade gesagt hat, der wird zusammengefaltet. Was du gemacht hast, Effe, was so ein Matthias Sammer gemacht hat, was zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft auch der Paul Breitner gemacht hat. Richtig, du bist es vom Charakter oder du bist es nicht. Aber du kannst nicht im Lauf der Saison bei einer schwierigen Situation einen Spieler dazu bestimmen und sagen, du bist jetzt laut. Das ist naturell, das ist der Charakter, die Mentalität, die hast du oder hast du nicht.
Und du müsstest den Vergleich ziehen zu anderen Clubs, finde ich. Es gibt schon noch, Stefan, so Spielertypen. In Leverkusen, Top-Transfer, Andrich holen. Aus Union Berlin als Leader-Typen. Bei Bayern, Kimmich und Co., Thomas Müller, also ein Manuel Neuer, ein Thomas Müller, die haben schon alles gewonnen und die wollen trotzdem jedes verdammte nächste Spiel gewinnen. Die brennen. Und das ist in Gladbach nicht der Fall. Ich sehe da keinen. Der Einzige, der ein Vorweggeher sein könnte im Zentrum, so von der Power her, ist Zakaria. Aber der will auch weg, der sieht sich auch auf einem anderen Level.
Der geht ja auch weg.
Er geht ja auch weg. Ja. Permanent Champions League ist sein Anspruch und den kann Gladbach nicht liefern im Moment. Und deshalb sehe ich die Situation, ähnlich wie Timo, sehr, sehr bedrohlich. Lass mal Wolfsburg und Hertha Punkte holen heute, wenn die den Turnaround schaffen. Dann ist Gladbach sowas von kurz vor knapp. In Bielefeld sehe ich Arminia im Vorteil. Dann Augsburg, puh, die wissen, wie Abstiegskampf geht, Gladbach nicht.
So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz nach Gladbach gehen, allerdings jetzt ohne Bild, nur mit Ton. Gerade haben wir ja schon gesehen, dass Olli Müller hervorragend aussah mit Pelzkragen und das auch warm genug angezogen. Jetzt wollen wir aber von dir wirklich noch mal nach Möglichkeit, auch gut zu verstehen, hören, wie die aktuelle Situation ist, was heute... Ah, nee, jetzt sehe ich dich auch wieder, es geht jetzt beides offensichtlich. Ah, das ist nur das Still. Jetzt sagt mir die Regie, das ist nur ein Foto, was wir nochmal einblenden sozusagen. Screenshot. Aber da haben sie mich jetzt gerade aufs Glatteis geführt. Aber Olli, wir hören dich hoffentlich jetzt. Sag uns nochmal die aktuellsten Informationen vom Borussia Park, bitte.
Ja, ich hoffe auch, dass ich gut zu hören bin. Ja, also das Spielerersatztraining läuft hier gerade am Borussia Park und Adi Hütter bleibt Trainer, das ist klar. Und damit zieht Max Eberl seine Linie durch und das ist durchaus eine stringente Entscheidung, denn er ist nach wie vor der Meinung, dass Adi Hütter nicht das Problem von Borussia Mönchengladbach ist, sondern dass er mit seiner Qualität als Trainer Teil der Lösung der Probleme sein kann. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, wenn man sich das mal genau zu Gemüte führt, woran hakt es denn bei Borussia Mönchengladbach, dann ist das größtenteils auf Probleme zurückzuführen, die es schon in der Zeit vor Adi Hütter gab. Fast vor einem Jahr, im Februar 2021, hat ja Marco Rose damals öffentlich gemacht, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Und dadurch ist so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet worden. Danach verging ja kaum eine Woche, in der nicht über irgendeinen abwanderungswilligen Spieler spekuliert worden ist. Zakaria, Ginter, Thuram, Plea, Hoffmann, Neuhaus. Also die Liste ließe sich ja noch fortsetzen. Und natürlich, Max Eberl steht in der Verantwortung und er hat, glaube ich, schon ein bisschen die Dynamik, die daraus entstanden ist, unterschätzt. Er hat gehofft, mit dem neuen Trainer wird sich das schon irgendwie legen, wird sich regeln. Auch durch einige Transfers könnte man vielleicht dann wieder Ruhe in den Club bringen. Jetzt ist es allerdings so, dass aufgrund von Corona der Transfermarkt kein Verkäufermarkt ist. Und so hat Borussia Mönchengladbach viele Probleme mit in diese Saison geschleppt. Nur, die waren schon da vor Adi Hütter. Und der zweite Punkt, das muss man auch sagen, ist natürlich die Frage, die mir immer ein bisschen zu kurz kommt bei der Betrachtungsweise. Wie sähe denn die personelle Alternative auf dem Trainersektor aus? Würde es eine Möglichkeit geben, einen Trainer mit der Qualität eines Adi Hütter derzeit zu verpflichten? Und ich denke, die Antwort da ist eindeutig eher nein.
Eher schwierig, genau. Olli, ganz kurz vielleicht noch. Weiß man etwas zum Gesundheitszustand von Max Eberl und wann der wieder eingreift? Weil wir haben hier in der Runde ja auch schon drüber gesprochen, dass das natürlich nicht ganz unwichtig wäre, zu wissen, wann der starke Mann wieder an Bord ist.
Also was der Verein offiziell bekannt gegeben hat, ist, dass es sich um keine Corona-Infektion, keine Corona-Erkrankung halten soll. Er soll sich aber, das habe ich in Erfahrung gebracht, auf dem Wege der Besserung befinden, sodass in Kürze wahrscheinlich mit auch dem physischen Comeback von Max Eber zu rechnen sein wird.
Okay, Olli, dann danke dir für die Information jetzt über Telefon. Grüße nach Gladbach und schnell rein ins Warme. Mach's gut. Dankeschön.
Aber Flo,
ja?
Ich will dem Olli gerade antworten. Ich finde, wenn Hütter nicht der Richtige ist, auch wenn Stefan sagt, er ist es noch, aber wir haben festgestellt, du kannst die Mannschaft nicht ändern. Und es gibt nichts Teureres, und jetzt bezahle ich wirklich, als einen Bundesliga-Abstieg. Ich würde Lucien Favre zurückholen. Der geht der Mannschaft so auf den Zeiger mit seinem Perfektionswahn in Sachen erstmal keine Gegentore kassieren, dass die Spieler nach 2-3 Wochen sagen, ey, jetzt spielen wir aber wirklich mal zu null, damit wir wieder ans Fußballspielen kommen. Der Favre, der setzt auf zu null, aber wir als Gladbach müssen auch wieder schön spielen. Und in dieser Balance steckt eine Chance. Also ich würde Lucien Favre anrufen und sagen...
Für was möchtest du jetzt zahlen? Balance, eine Chance?
Nee,
oder was?
Für den Satz,
einfach so ist für einen guten Zweck.
Es gibt nichts, es gibt nichts Teureres als ein Bundesliga-Abstieg.
Ah, okay,
so
ja,
war mein
ja,
Plan.
Okay. Wir werden zum Thema Gladbach nochmal zurückkehren in dieser Sendung. Auch nochmal ein bisschen auf das Spiel schauen später, was wir daraus lesen können. Wir haben ja schon so ein bisschen rausgehört hier aus der Runde. Das war gar nicht so schlecht, das war eigentlich eine Weiterentwicklung oder zumindest eine Verbesserung zum Pokalspiel. Darüber sprechen wir gleich noch, auch über vielleicht die Personalie, die du gerade ins Spiel gebracht hast. Aber wir kommen jetzt zu einem weiteren Krisenclub, zu dem, den du im Herzen trägst, den ich übrigens auch ein bisschen im Herzen trage als gebürtiger Stuttgarter, zum VfB Stuttgart. Du hast gerade schon, Hansi, gesagt, die Situation ist schwierig. Gibt es Parallelen zu der Gladbacher Situation oder liegt die Situation in Stuttgart ganz anders?
Also eine Parallele ist auf jeden Fall, obwohl der VfB ja erst letztes Jahr aufgestiegen war, eine gute Saison gespielt hat, aber ich sehe die Parallele da, dass sowohl Gladbach als auch VfB von Haus aus nicht so die Mannschaften sind, wo man sagt, die kämpfen bitterbös gegen den Abstieg. VfB ein bisschen vielleicht, weil sie erst das zweite schwierigere Jahr haben, aber wenn ich so Mannschaften sehe, wie zum Beispiel jetzt Bielefeld, Bochum, Augsburg, die von vornherein ums Überleben kämpfen.
Ja, das ist deren DNA, ne?
Die gehen anders ran. Und Gladbach ist jetzt immer mehr in die Situation geschlittert. Beim VfB, wie vorhin angesprochen, auch die Abwärtsspirale. Also da sehe ich schon eine Parallele, dass man vielleicht jetzt nicht die Mentalität auf dem Platz hat und diese Spieler, die sagen, um jeden Zentimeter Boden kämpfen, sondern eher einen gepflegten Fußballspiel. Und der ist halt jetzt im Moment in der Situation überhaupt nicht gefragt.
Ja. Also wir sprechen jetzt mit dem Sportdirektor, der uns freundlicherweise zugeschaltet ist, und begrüßen recht herzlich in Stuttgart noch, glaube ich, zu Hause, Sven Mislintat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sven, auf dem Weg ins Trainingslager, ich glaube 13.30 Uhr oder 14 Uhr, fliegt die Chartermaschine nach Spanien mit der Mannschaft. Dankeschön, dass Sie noch Zeit haben für uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie bedrohlich ist die Situation aus Ihrer Sicht für den VfB momentan?
Ja, das kann ja jeder eindeutig an der Tabelle ablesen. Auf Platz 17 steht man auf dem direkten Abstiegsplatz mit Abstand zu Augsburg von einem Punkt und zum rettenden Ufer mit 3 Punkten, mindestens mal. Und das erklärt sich dann von selbst, dass es eine ernste Situation ist.
Aber die Hoffnung ist, dass die junge Mannschaft, der auch noch nicht so erfahrene Trainer, das dreht. Die Hoffnung ist groß und die speist sich woraus aus Ihrer Sicht?
Die speist sich vor allem mal daraus, dass wir sehr, sehr klar darin sind, wer wir sind und was wir können und an was wir arbeiten müssen. Und da würde ich direkt mal Hansi korrigieren, das von Haus aus können wir streichen. Der VfB Stuttgart ist in den letzten Jahren mit der Art und Weise, wie er gearbeitet hat, leider zu einer Mannschaft geworden, die zweimal abgestiegen ist. Und so wie wir das auch ganz klar zu Beginn dieser Saison gesagt haben, sind wir auch dieses Jahr eine Mannschaft, die um nichts anderes spielt, als um den Klassenverbleib.
Okay, also da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Da gibt es natürlich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem großen Namen, den Erfolgen der Vergangenheit und der Realität der Gegenwart, die Sie gerade beschreiben. Wir machen da gleich nach einer kurzen Pause weiter mit Sven Mislintat und hier in der Runde und besprechen ganz ausführlich, dann kommt auch Carlos Urbina mal zu Wort, versprochen, die Situation des VfB Stuttgart. Das und vieles mehr gleich hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Hajo von Hadl und Band begleitet uns musikalisch wieder in die Runde. Sven Mislintat, der Sportdirektor des VfB Stuttgart, ist uns nach wie vor aus Stuttgart zugeschaltet. Und das Thema bleibt natürlich die prekäre Situation beim Traditionsverein aus dem schwäbischen 17. Position. Und wir wollen darüber gleich sprechen. Vorher aber filmisch das Thema einläuten. Letztes Jahr lief alles richtig, richtig gut. Da hat man sicherlich besser abgeschnitten, als man das erwartet hat. Und dieses Jahr ist eben viel Pech dabei und man findet sich jetzt in der Abstiegszone. Sebastian Wernsdorf.
Neuland für die junge VfB-Mannschaft. Neuland auch für Pellegrino Matarazzo. Abstiegskampf in der höchsten deutschen Spielklasse. Da hat der Stuttgarter Trainer keinerlei Erfahrung und seine Spieler erst recht nicht. Und im Abstiegskampf gilt, wenn du unten drin stehst, läuft alles gegen dich. Foul-Elfmeter für den VfB, aber dann nachträglicher Videoentscheid gegen den VfB. Kein Strafstoß. Dabei gab es doch einen sicht- und hörbaren Kontakt. Und weil, wie gesagt, alles gegen Abstiegskandidaten läuft, lag der Ball eine Minute später im Stuttgarter Kasten. Eigentor, na klar. Was der aufgebrachte Sportdirektor Mislintat wütend rief, ohne seinen Kaugummi zu verlieren, werden wir ihn gleich fragen. Ebenso, ob eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von deutlich unter 24 Jahren nicht zu grün ist für die Bundesliga. Kalajdzic Kopfball war jedenfalls die einzige echte Chance für den VfB, der nun seit 5 Partien keinen Treffer mehr erzielt hat. Neuer Vereins-Negativrekord. Es stellt sich also die Frage, ob Matarazzos Youngster der Drucksituation gewachsen sind oder führt der Jugendstil des VfB direkt in die zweite Liga?
Herr Mislintat, ist das aus Ihrer Sicht ein Argument, was Sie gelten lassen, die wenige Erfahrung, die junge Mannschaft, oder liegen die Gründe für den Tabellenstand aus Ihrer Sicht woanders?
Die Gründe für den Tabellenstand liegen in erster Linie unabhängig vom Alter in der Leistung, die wir aktuell zeigen. Ich glaube, gerade wir haben beim letzten Abstieg kennengelernt, dass man mit 8 ehemaligen Nationalspielern, also eigentlich fast konträrem Weg, mit 26 Punkten in die Relegation gegangen ist und gegen Union Berlin diese verloren hat. Und es gibt meines Erachtens keine Allheilmittel und keine klare Aussage dazu, ob Jugend dazu führt oder Erfahrung dazu führt, sondern das Entscheidende ist, dass die Jungs, die wir haben, ob alt oder jung, die Persönlichkeit und die Qualität auf den Platz bringen können, die in ihnen steckt.
Und eine wichtige Frage, ganz, ganz wichtig natürlich. Was haben Sie da gerufen, als der Kaugummi gerade noch so im Mund geblieben ist, bevor wir gleich ins Spiel gehen?
Ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen und gucken mal rein. Und natürlich die Situation, die eigentlich zum Elfer geführt hat vom VfB, der dann zurückgenommen wurde. Sie waren gestern schon einigermaßen aufgebracht. Wie ist das jetzt am Tag danach, wenn Sie die Bilder noch mal sehen?
Ja, sehen Sie, ist relativ einfach. Außer natürlich Kübler selbst gibt es kaum jemanden, der das direkt anfängt zu bezweifeln. Ich habe es gestern schon gesagt, die den Kontakt nicht gesehen haben, die haben ihn gehört. Das ist in der Super-Slow-Mo hier, in den Zeitlupen sieht es immer so aus, als hätte es keine Dynamik, aber die hat es. Alexi hakt weder ein, noch macht er eine Bewegung aktiv zu seinem Fuß, sondern der Fuß steht eben da. Wo er hakt, versucht den Ball zu spielen, trifft ihn nicht. Alexi geht vorbei, kommt zu Fall. Elfmeter wird gepfiffen. Okay. Und ihn zurückzunehmen ist meines Erachtens nicht in Ordnung. War Eingriff nicht in Ordnung und ihn zurückzunehmen nicht.
Würde ich gerne die Runde mal mit reinnehmen, Stefan. Da gehst du, glaube ich, mit, wenn ich unser Vorgespräch so richtig erinnere.
Ich gehe mit, dass das ein Elfmeter war. Schiedsrichter Stieler hat ja auch sofort so entschieden, also war er auch total überzeugt, der Keller hat halt den Fehler gemacht, der Video Assistant,
Für mich ein klarer Elfmeter.
Carlos, warum greift denn dann Köln ein? Also wenn der Schiedsrichter pfeift und eine Berührung, eine deutliche Berührung da ist, der Schiedsrichter, wir haben es ja gerade in der Szene gesehen, steht übrigens auch hervorragend zur Szene. Warum meldet sich dann der Keller?
Das ist ja die große Frage, warum der sich gemeldet hat aus meiner Sicht. Also meine spontane Reaktion war Elfmeter, ganz klar, Kontakt, da gibt es keinen Zweifel. Nach der 17. Wiederholung Slow-Mo kann man natürlich zu dem Eindruck kommen, wenn man die Freiburger Vereinsbrille aufzieht, dass man sagt, ja, da gab es keine Aktivität, aber keine Dynamik drin. Ich finde, der Herr Jablonski in Köln hätte in dem Moment einfach ruhig bleiben sollen.
Du siehst das genauso.
In München gibt es dafür einen Satz, das ist ein Witz. Oder in Österreich.
Ja, das klang eher nach Wien gerade.
Das ist ein Witz, das ist ein Elfer. Genau, das war Wien. So. Ja. Also da darf Köln niemals einschreiten.
Was ich trotzdem dann nicht verstehe, also Köln meldet sich, ja. Der Schiri hat initial gepfiffen, weil er die Berührung, die Aktion sieht, weil er sie hört. Dann meldet sich Köln, dann geht er raus selber, guckt das und sieht doch den Kontakt. Er muss es ja nicht zurücknehmen. Er kann ja dann immer noch selber sagen, nee, ist Elfer.
Also ich glaube, der Auslöser war, dass sie es zurückgenommen haben, weil der Lukas Kübler das Bein nach vorne schiebt, aber nicht ganz durch, sondern abstoppt. Und in dem Moment, wo er abstoppt, stößt der TBD mit seinem Fuß an seinen dran. Und ich glaube, dass sie deswegen gesagt haben, wir nehmen das zurück. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nochmal sieht. Der fährt jetzt einen Fuß aus und nur ein kleines Stück. Und das reicht aber, dass der Laufweg gestört wird vom TBD und so kommt er zu Fall. Ich denke, dass das der Grund war, weil sie gesagt haben, der geht nicht aktiv auf den TBD, sondern der TBD auf ihn. Und deswegen haben sie es zurückgenommen. Bin aber auch bei der anderen Meinung, der hat es so entschieden und dann ist es keine klare Fehlentscheidung und dann muss das Elfer gegeben, der muss gegeben werden.
Der muss also gegeben werden. Das ist kein Elfmeter. Ich bin da anderer Meinung, auch wenn ich jetzt vielleicht den Stuttgarter Unmut mir zukommen lasse, aber ich finde, es ist eine Berührung da, ja, aber es gilt auch nicht, jede Berührung ist gleich ein Elfmeter. Ich finde, der Stuttgarter Spieler macht zu viel draus, er hebt eigentlich schon ab bei diesem kleinen Ausfahren des Fußes. So, und dann ist immer wieder die Frage, es gibt ja auch die Diskussion gestern in Stuttgart, ist es jetzt 30% ein Elfmeter oder ist es 40% ein Elfmeter? Am Ende geht der Schiedsrichter hin, guckt sich's an, was ich richtig finde. Wir haben den Videobeweis genau dafür und kommt dann zu der Entscheidung und sagt, es ist halt eher kein Elfmeter. Und ich finde, diese Entscheidung ist am Ende richtig, auch wenn sie für Stuttgart natürlich sehr bitter ist.
Ja, aber bei dieser Berührung kommt er ja zu Fall. Also Fakt ist ja, er fädelt nicht ein. Und ich glaube, das ist für mich entscheidend, dass er nicht einfädelt, sondern am Laufweg zum Tor gehindert wird durch diesen Kontakt. Und er macht sehr wohl eine leichte Bewegung nach vorne. Und von daher ist es Elfmeter. Aber deine Meinung ist okay.
Also. Wir können mal hören, dass du nicht ganz alleine bist. Wir hatten ja vorhin schon von der Freiburger Brille was gehört. Ja, aber Christian Streich hat dazu auch eine Meinung. Die wollen wir uns auch anhören.
Lukas Kübler macht nichts. Keine Bewegung zum Gegenspieler. Nichts. Und ich sage auch nicht, dass der, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, TBC.
Korrekt.
Der Gegenspieler lässt sich auch nicht fallen. Aber er läuft vorbei und läuft in seinen Fuß. Aber Lukas Kübler macht gar nichts. Elfmeter ist es. Soll es immer sein, wenn es ein richtiges Foul ist im Strafraum. Das hatten wir schon mal mit dem Kunku. Berührung. Das geht nicht. Es ist ganz klar kein Elfmeter. Und zum Glück gibt es dann da den Videobeweis, dass er diese Sache zurücknehmen kann. Das ist so. Das ist kein Elfmeter. Auf keinen Fall darf das Elfmeter sein.
Ja, Sven, so unterschiedlich kann man eine Szene beurteilen, wenn man eben ein unterschiedliches Trikot anhat und ein unterschiedliches Wappen auf der Brust.
Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Ich wünsche Christian, wenn es mal eine Saison gibt, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nicht so gut läuft, auch zwei Entscheidungen dieser Art bei zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Und dann schauen wir mal, wie relaxed der mit Aussagen dieser Art eines gegnerischen Trainers umgeht. Oder also Sportdirektors.
Da höre ich schon auch raus, dass man sich momentan ein bisschen benachteiligt fühlt, weil Sie es gerade gesagt haben, es ist nicht das erste Mal, dass der VfB da sagen wir mal, unter dem VAR leidet.
Ja, aber wir wollen das Thema jetzt nicht größer machen, als es ist. Schiedsrichterentscheidungen gehören zum Spiel dazu. Es grundsätzlich sind mehr korrekte Entscheidungen dabei, seitdem der VAR da ist und eingesetzt wird. Aber dass wir nicht völlig ohne Diskussion auskommen, zeigt ja immer wieder diese Runde. Und auch letztes Jahr, als ich da war, haben wir den gegebenen Elfmeter an Kalajdzic diskutiert, noch heißer und weniger eindeutig in der Meinung in dieser Runde. Von daher bin ich froh, dass das hier 4-5-1 sehr klar auf meine Sichtweise ausgehen.
Also in dem Fall ein Erfolg für Sven Mislintat und den VfB Stuttgart. Hilft aber überhaupt nichts, weil wir müssen ja nicht drum rumreden. Wir wissen nicht, ob der Elfmeter dann reingeht, aber setzt das mal voraus. In dem Fall, wenn der VfB da in Führung geht, dann läuft so ein Spiel unter Umständen eben ganz anders in Freiburg.
Ja, korrekt. Also es ist ein absoluter Unterschied, ob ich nach 30 relativ ordentlichen Minuten mit einem ausgeglichenen Spiel 1-0 in Führung gehe oder es bei 0-0 weitergeht und dann tatsächlich, das ist allerdings unser eigenes Verschulden, fast im direkten Gegenzug das 1-0 kassieren. Nichtsdestotrotz müssen wir auch bei diesem Spielstand 60 Minuten danach ein besseres Spiel machen und zu der Leistung der ersten 30 zurückfinden und eine Leistung auf den Platz bringen wie gegen RB Leipzig. Und das ist uns nicht gelungen und das ist das, woran wir arbeiten müssen, woran wir klar denken müssen, wenn wir über dieses Spiel in der Analyse sprechen. Und den VAR müssen wir ausblenden, weil das können wir nicht beeinflussen. Das merken wir seit längerer Zeit, dass wir das nicht können. Das nehmen wir an und wir müssen an den Themen arbeiten, die wir beeinflussen können. Und das ist, athletischer zu werden, die Defizite, die wir durch Corona und viele Verletzungen in diesem Bereich einfach bekommen oder die verursacht worden sind, dadurch aufzuarbeiten, vor allem in den nächsten 2 Wochen. Und wieder klar an den Themen zu arbeiten, die uns als Mannschaft stark machen. Und das ist eben nicht nur die Stutzen dreckig machen, sondern auch wieder richtig Fußball spielen, auch wieder in Abläufe kommen, so Fußball zu spielen wie letztes Jahr und wie auch gesehen, zweite Halbzeit gegen Greuther Fürth, wo wir fast nur in ihrer Hälfte gespielt haben und gegen RB Leipzig über große Phasen des Spiels.
Ja, und dann ist es natürlich, das haben Sie ja gerade auch gesagt, so, dass eben Spieler lange verletzt waren. Kalajdzic letztes Jahr 16 Tore, Silas 11 Tore, Nico González auch nochmal 6, der ist verkauft. Reicht die Zeit jetzt? Kommt diese Pause eigentlich irgendwie ganz richtig, um an diesen Abläufen, an der Fitness zu arbeiten, um dann das Ding noch zu drehen? Ist das jetzt eigentlich eine ganz gute Phase, dass man da nochmal wirklich intensiv arbeiten kann?
Ja, ein klares Ja. Noch besser wären natürlich 4 Wochen oder 5 Wochen, als wenn wir mal eine Vorbereitung hätten mit der kompletten Mannschaft. Das funktioniert jetzt eben nicht, da wir im Wettkampfkalender mittendrin stecken. Diese 14 Tage tun uns trotzdem gut. Wir haben nur Wataru Endo und Omar Mamouche bei der Nationalmannschaft für Japan und für Ägypten beim Afrika Cup. Japan bei der Qualifikation natürlich und nicht beim Afrika Cup. Und dann haben wir noch Borna Sosa, der alle 4 Weisheitszähne gezogen bekommt. Das war der Grund für seine immer wieder ausstrahlenden Probleme in die Oberschenkel. Die können wir jetzt eben beheben mit der Hoffnung, dass wir ihn so schnell fit bekommen, dass er eben gegen Frankfurt dann auch wieder zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass wir zum ersten Mal mit Ausnahme dieser 3 genannten Spieler alle Spieler gesund auf einem und demselben Trainingsplatz haben. Nicht in der Reha, nicht komplett raus, sondern zusammen. Und das ist natürlich wichtig für uns. Das ist keine Garantie dafür, dass wir das so repariert bekommen, dass wir die 4 Punkte aufholen werden, die wir brauchen. Also 3 bis 4 Punkte, je nach Torverhältnis. Aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das so gut wie möglich anzugehen.
Das wissen wir alle, Stefan, wie wichtig das ist, dass man die Mannschaft dann mal wieder in großen Teilen zusammen hat für eine gute Trainingswoche. Jetzt gucken wir aber nochmal ins Spiel rein und schauen nochmal auf das zweite Tor der Freiburger. Stefan, und da würde mich interessieren, was du da erkannt hast in der Abwehr des VfB Stuttgart, ob es da größere Fehler gibt.
Ja, größere Fehler, also wir haben ja heiß diskutiert vorhin, ob er hier in diesen Zweikampf in das Kopfballduell reingehen kann, vielleicht muss. Ich sage nein, weil er war in der Rückwärtsbewegung und der andere kommt im vollen Lauf und steht schon in der Luft. Also das kann man nicht verteidigen. Der Fehler liegt jetzt bei dem im Zentrum stehenden Innenverteidiger, der eigentlich jetzt aufhört zu laufen und nicht im Vollsprint hinterherläuft. Und jetzt fängt er an und genau jetzt ist es so spät. Vielleicht hätte er da noch eingreifen können. Da liegt jetzt ein Fehler vor, aber also in diesem Duell kann man dem Stuttgarter jetzt nichts vorwerfen.
Ja, kann ich mich ja nur anschließen. Die Situation hätte man vorher lösen müssen. Das ist ein klares Abstimmungsproblem zwischen Waldemar Anton und Hiroki Ito. Ist natürlich unglücklich, aber auch ein Stück weit systematisch, weil der VfB nach Rückstand immer gern angreift, immer gern mutig nach vorne spielt und dabei so oft wie keine andere Bundesligamannschaft im Konter läuft. Und das ist natürlich einer der Schwachpunkte.
Wo sehen Sie, Sven, da den Fehler in dieser Szene bei dem 2:0 der Freiburger, dass das Spiel dann endgültig entschieden hat?
Also ganz grundsätzlich entsteht das natürlich aus der Situation, dass wir viel aktiver werden mussten in dem Spiel, um eben den Rückstand aufzuholen. Das bedeutet, dass du mehr Risiko gehst in der letzten Linie. Und das ist gerade gegen Schade mit seinen 36 km/h gefährlich. Aber ich bin da komplett bei Stefan. Wenn Waldemar sich entscheidet, auf diesen Ball rauszugehen, dann muss er einen Kopfball gewinnen. Und ansonsten muss er fallen und auch Dinos muss ein bisschen besser in die Absicherung kommen. Und dann klären die Jungs das ganz sauber. Aber in der Situation eben kommen zwei gemeinsame Fehlentscheidungen zueinander und ermöglichen eben ein relativ einfaches 2:0 in 1:0 Situation gegen Flumüller.
Also ich habe gestern so ein richtiges Aufbäumen auch vermisst. Es gab, glaube ich, eine einzige Torchance so nach der 60. Und ansonsten eigentlich für eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz steht, ein bisschen dünn. Wenn man sich mal so die Laufleistung anguckt der Teams, dann steht der VfB Stuttgart auf dem 17. Platz. Also nur Wolfsburg hat weniger gelaufen. Also im Vergleich dazu, Arminia Bielefeld läuft irgendwie 8 Kilometer mehr pro Spiel. Deswegen vielleicht mal die Frage an Herrn Mistentat, ist so dieser Abstiegskampf in Stuttgart richtig angekommen? Also wissen die Spieler, um was es geht?
Also wenn du nur diese Zahl isoliert betrachtest, dann ist es völlig richtig, dass du den Laufstärksten mit dem 17. vergleichst. Und dann darf man uns das fragen. Ich glaube, zwei Themen sind bei dieser Geschichte wichtig. A, generell, wie ist Ballbesitzverhältnis, was das beeinflusst? Und das Zweite ist, was war denn unsere Laufleistung in letzter Saison, wo wir 9. geworden sind? Auch da waren wir nicht Top 1. Sondern im etwas gesünderen Mittelfeld als eben abgeschlagen auf Platz 17. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt Erklärungen, die ich gerade schon versucht habe anzuführen, eben genau die Defizite, die sich angehäuft haben, durch im Schnitt 10 Ausfälle jetzt aufzuarbeiten und permanent aufzuarbeiten. Und auf dem Weg sind wir und darf übrigens auch dazu sagen, dass wir die gleichen Athletiktrainer, die gleichen Trainer haben und auch über 90% der gleichen Mannschaft haben, die letztes Jahr bei uns Fußball gespielt haben und die jetzt ein bisschen ihren Weg verloren haben. So, mit ein paar Erklärungen, die wir geben können, die wir anführen können. Aber das Gute eben auch, so klar analysiert zu haben, was wir tun müssen, um wieder mehr laufen zu können. Intensität zu erhöhen, deswegen auch das Trainingslager zum Beispiel. Wir werden das nicht in dieser einen Woche reparieren können, sondern es ist ein längerfristiger Aufbau für Spieler wie Sascha und Silas zum Beispiel, die so lange ausgefallen sind. Und ganz klar an unseren Stärken zu arbeiten, weil wir werden nicht mit einer Art und Weise Fußball zu spielen, Bielefeld schlagen mit den gleichen Waffen oder Bochum schlagen mit den gleichen Waffen, sondern wir müssen unsere Stärken in das Spiel bringen und unsere Stärken einbringen. Und an denen wieder arbeiten.
Ja, Sven Mislintat sagt, da haben Sie, die sind ein bisschen von Ihrem Weg abgekommen. Aber ist dieser Weg aus deiner Sicht denn der richtige, den der VfB jetzt geht in den letzten Jahren? Sah ja sehr erfolgreich aus im letzten Jahr, jetzt ist es anders. Ist das ein Grund, einen eingeschlagenen Weg zu verändern oder muss man jetzt gerade konsequent dabei bleiben, die Dinge, die er auch angesprochen hat, weiter durchzuziehen?
Also ich beobachte in den letzten Spielen, dass durch die Verletzungen und auch teilweise Corona-Fälle der VfB nicht genügend Qualität gehabt hat im Offensivspiel. Da gab es viele Spieler, Roberto Massimo, Philipp Förster, Klimovic ist reingekommen, Koulibaly, Karasor. Diesen Leuten fehlen aus meiner Sicht die Qualität, die du in der Bundesliga brauchst. Und deswegen passieren auch keine Tore. Wenn ein Marmoush spielt, vorne mit beispielsweise Kalajdzic, mit zwei Spitzen, und du hast hinten dran den Tibidi, der mal einen guten Eindruck macht, Vielleicht kommt noch ein anderer rein, mit dem ihr jetzt gerade nicht rechnet. Endo Mangala im zentralen Mittelfeld stehen gut. Die Abwehr aus meiner Sicht auch. Es fehlt einfach, es ist ein Loch zwischen dem defensiven Mittelfeld und dem Sturm. Da passiert nichts. Da ist keine Kreativität, da ist keine Überraschung, ist keine Risikobereitschaft. Das ist das Defizit aus meiner Sicht vom VfB. Und du siehst ja, jetzt 5 Spiele, kein Tor gemacht. Das muss man regeln. So ein Didavi oder Castro letztes Jahr mit Mangala und Endo hinten dran hat überragende Spiele gemacht, auch Tore gemacht. Und das, wenn die spielen, wenn die verletzt waren, fit sind, steigt der VfB nicht ab. Aber die müssen fit werden, die müssen in den Rhythmus kommen. Und im Moment ist so ein Sascha Kalajdzic, der tut mir leid, der ist allein auf weiter Flur. Du hast eine Torchance gehabt in 90 Minuten, eine gute in Freiburg. Das ist zu wenig. Und was mich dabei stört, ist diese Diskussion über den Elfmeter, die lenkt nur ab. Das ist Pillepalle, das muss ich abhaken. Und dann hast du eben auch keinen so einen Büffel auf dem Platz, der mal dazwischen haut. So ein Mavropanos, der hat eine unglaubliche Mentalität. Aber von dem kann ich nicht erwarten, dass er auf dem Platz laut wird oder so ein Endo. Das sind die Typen nicht, das sind die Charaktere nicht.
Aber also, Hansi, du hast einen Namen genannt, der tut mir ein bisschen weh im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart. Nämlich Gonzalo Castro. Der war letztes Jahr einer der Leader-Typen, der die junge Mannschaft mitgeführt hat aufgrund seiner Erfahrung. Und ich habe mich gewundert, dass Stuttgart Castro gehen lässt. In Bielefeld lachen die sich kaputt. Die haben jetzt die Qualität, die Erfahrung von einem Gonzalo Castro in dieser Mannschaft. Und das fehlt dem VfB. Ich frage mich, warum sie ihn nicht gehalten haben.
Also ihr habt beide jetzt. Hansi
aber da,
und
darf
du?
Ich da kurz einhaken, weil da würde ich komplett widersprechen.
Ja, gern.
Weil ich finde, Gonzalo Castro ist ein hervorragender Fußballer. Ja, den kann man von mir aus nachts um 3 wecken und irgendwo auf dem Platz hinstellen. Dann wird er seine Aufgabe erfüllen. Aber nur, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, ist er kein Führungsspieler. Das hat er in 3 Jahren VfB gezeigt. Der ist in dem klassischen Sinne kein Führungsspieler.
Lass uns, aber er schießt für Bielefeld ein ganz wichtiges Tor vor 2 Wochen.
Ja, ich sage ja, er ist ein hervorragender Spieler und den im Kader zu haben, ist kein Fehler. Dazu müsste man aber ein paar Hintergründe wissen, warum der nicht mehr in Stuttgart ist.
Und die Hintergründe kriegen wir vielleicht gleich spannend, von dir und von Sven Mislintat. Und natürlich wollen wir die ganzen Themen hier auch noch aufnehmen. Wir sprechen weiter über den VfB Stuttgart, auch über die Diskrepanz, auch das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, zwischen dem, was man eigentlich glaubt, was man ist als Verein und dem Weg, der eingeschlagen wurde. Sven Mislintat hat ja davon gesprochen, man nimmt sich Freiburg zum Vorbild. Wenn ich so an meine Heimatstadt Stuttgart denke, dann werden da einige ganz unruhig bei solchen Beispielen. Aber darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Da sind wir wieder im Airport Hilton, der Stahlwerk Doppelpass am Sonntag. Mit Hajo von Adeln hier gut gelaunt wieder zurückgekehrt in die Runde. Sven Mislintat ist uns nach wie vor zugeschaltet und wir sprechen weiter über den VfB Stuttgart und natürlich auch ein bisschen über den Weg, den Sven Mislintat beim VfB Stuttgart eingeleitet hat, der sehr erfolgreich war. Positive Entwicklung, Aufstieg und wie gesagt, letztes Jahr eine tolle Saison. Jetzt ist man aber, das haben wir ja auch schon festgestellt, in einer Krisensituation. So schaut's aus.
So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Was ist denn schon wieder mit dem verflixten zweiten Bundesliga-Jahr? Irgendwas läuft schief. Der VfB hat letzte Saison als Aufsteiger die Liga bereichert und dümpelt jetzt in der Abstiegszone herum. Oder anders ausgedrückt, Mislintat und Matarazzo, die Riesen der letzten Spielzeit und Baumeister des Erfolgs, sind plötzlich zu Zwergen geschrumpft. So schaut's aus. Sven Mislintat ist seit Jahren bekannt als das untrügliche Diamantenauge. Er spürt günstige Talente auf, die man dann teuer verkaufen kann. So hat er früher Borussia Dortmund reich gemacht. Und der Wert des VfB-Kaders ist auch schon kräftig angestiegen. Nur leider hat das Punktekonto gleichzeitig abgenommen. So schaut's aus. Könnte das Diamantenauge nicht noch kurz in der aktuellen Transferperiode irgendwo einen Leistungsträger erspähen? Ganz bestimmt. Das Problem ist nur, der VfB, einer der prominentesten Traditionsvereine der deutschen Fußballgeschichte, ist aktuell leider so arm wie die viel zitierte Kirchenmaus. So schaut's aus. Beim VfB heißt es häufig, Gute Leistung, wenig Punkte. Im Abstiegskampf wäre es andersrum fast besser. Problem, der VfB schießt viel zu wenig Tore. Topscorer Kalajdzic war die ganze Vorrunde verletzt. Letzte Saison war einfach alles besser. Rückblick.
Wir haben jetzt einfach eine sehr gesunde Struktur an Führungsspielern, älteren Spielern, die Erfahrungswerte weitergeben können. Gonzalo Castro als vielleicht unser Kapitän, als das Paradebeispiel.
Warum nur hat er dann Castros Vertrag nicht verlängert? Castro trifft jetzt leider für die direkte Konkurrenz. Wenn das mal nicht ein Paradebeispiel dafür ist, dass der richtige Mann jetzt beim falschen Verein spielt. So schaut's aus. Wer kümmert sich eigentlich um das Krisenmanagement beim VfB? Der Trainer und der Sportdirektor, klar. Aber was ist eigentlich aus Thomas Hitzlsperger geworden? Den gibt's doch auch noch. Der Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft in 9 Monaten aus. Man fragt sich, spielt der im operativen Geschäft noch mit oder räumt der nur noch seinen Schreibtisch aus? So schaut's aus. Hansi Müller ist heute noch bekannter als alle aktuellen VfB-Spieler zusammen. Er hält die aktuelle Krise für ziemlich hausgemacht. Zu viele Leistungsträger wie Castro und Torhüter Kobel wurden verkauft. Es liegt zu viel Verantwortung auf zu vielen jungen Spielern. Trotzdem kommt kaum Nachwuchs aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Und es gibt sehr wenige Identifikationsfiguren im aktuellen Kader. Ein neuer Hansi Müller ist jedenfalls nicht ansatzweise zu erkennen. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Viele Themen angerissen in diesem Beitrag. Sven Mislintat hat mal kurz gelacht bei Riese und Zwerg. Spreche ich jetzt mit dem Zwerg? Nee, oder? Es ist, wer schreit denn da im Hintergrund?
Bei mir niemand.
Achso, dann war das hier. Dann war das hier. Ich dachte irgendwie, jetzt kommt die Familie rein.
Also Stichwort Riese und Zwerg. Also das ist ja eh so, egal wie wir Fußball spielen. Also er 1,96, ich 1,78. Auch restlichen Proportionen passen eher zu groß, schlank und Zwerg und etwas rundlich. Von daher.
Und jetzt nochmal trotzdem... abgesehen von der Physiognomie, von der Körpergröße zu den Themen, die wir dort hatten. Also ist diese Geschichte, wir haben das hier ja auch schon ein bisschen besprochen, mit Castro, mit der mangelnden Erfahrung, ist das zu erklären, warum Sie hier bei Ihrem Besuch vor ungefähr einem Jahr gesagt haben, wir haben jetzt eine super Mischung aus Erfahren und so weiter und als Beispiel besonders Castro rausgenommen haben und jetzt ist er ein Jahr später nicht mehr gut genug und musste gehen?
Also es ist ja immer sehr, sehr einfach, wenn man die Ergebnisse seiner Entscheidungen kennt, sie nochmal zu besprechen. Wir können Entscheidungen nur zum Zeitpunkt treffen, wenn man sie eben treffen muss. Und das ist heute knapp ein Dreivierteljahr her. Und da waren wir in einer Situation, wo wir uns in Verhandlungen mit seinem Berater befunden haben über 2 Spieler. Und wo wir einfach in bestimmten Punkten nicht zusammengekommen sind. Und dann sind wir mit unserem Weg, mit der Philosophie, die wir gehen wollen, am Scheideweg zu entscheiden, wollen wir Platz frei machen für, in diesem Fall ganz konkret, Lilian Eckloff, unser bestes Akademietalent, und Naui Armada, einem unserer talentiertesten zentralen Mittelfeldspielern hinter Aurel Mangala und Wataru Endo, oder ob wir Gonzo behalten und ihm die 25 Spiele geben, die er gemacht hat. Und dann ist einfach in dem Gesamtkontext der Analyse 2. Bundesliga, 1. Bundesliga-Abstieg, 1. Bundesliga-Jahr, wann waren heiße Phasen, wer hat sich wie verhalten, wie ist die finanzielle Gesamtsituation des Clubs, wo wir deutlich, deutlich nochmal aufgrund von Corona Gehälter reduzieren mussten, war ganz klar unsere Entscheidung, und zwar von allen im Club, Lilian Eckloff und Naui Armada, diese Spielzeit zuzutrauen und ihnen zu geben. Konterkariert wurde der Plan allerdings dadurch, dass beide nach der Vorbereitung im Prinzip erneut mit Mittelfußbruch und Sehnenriss ausgefallen sind von 3 bis 5 Monaten. So, beide Jungs sind gestern eingewechselt worden und das ist Teil des Weges, den dieser VfB Stuttgart geht, weil er ihn gehen will und weil er ein Stück weit auch gehen muss.
Und du, Carlos, hast ja gesagt, aus deiner Sicht ist das auch nachzuvollziehen, dass man die Entscheidung so getroffen hat. Er hat gerade gesagt, wer sich wie verhalten hat. Du hast auch so ein bisschen was angedeutet. Was ist da los? Das ist, weiß ja nicht jeder in Deutschland, wie so
die Situation nicht jeder, in Stuttgart ist. Muss man auch nicht komplett aufblättern. Aber es ist natürlich so, dass am Ende ging es, wie so oft im Profifußball, ums Geld. Und die Vorstellungen lagen weit auseinander. Und ich kann die Argumentation des Clubs komplett nachvollziehen, dass man sagt, man schafft Platz im Kader für zwei Talente. Zum einen, die bekommen mehr Spielzeit. Zum anderen aber auch in der Mannschaftshierarchie. In Orel Mangala sollte in eine Führungsrolle mehr und mehr hineinwachsen. Das war die Idee dahinter. Die ist konterkariert worden. Das ist das eine. Und die finanziellen Vorstellungen lagen komplett auseinander. Und dann hatte Sven Mislintat zu entscheiden, wen von den etablierten, erfahrenen behalte ich. Daniel Didavi, der signalisiert hat, er wird auf Gehalt verzichten, eine VfB-Vergangenheit hat, oder Gonzalo Castro, dessen Seite signalisiert hatte, wir verzichten nicht so gern auf Gehalt. Und so ist die Entscheidung zum Teil zustande gekommen.
Klar, aber wir haben zumindest aus der
Beobachtung... Was nicht heißt, das möchte ich schon noch betonen, Gonzalo Castro im Kader zu haben, ist nie ein Fehler, das ist klar.
Und Hansi, du hast ja auch immer mal wieder gesagt, ich habe neulich ein Interview von dir gelesen, so dieses Dreieck, ja, also mit Kalajdzic, mit Silas und mit Castro, das war eben schon so ein Erfolgsgarant für den VfB. Das ist jetzt auseinandergerissen worden. Die Argumentation kann man aber, glaube ich, ganz gut verstehen von Sven Mislintat. Oder wie siehst du das? Wie ist deine Haltung da?
Es ist ja auch noch ein Daniel Didavi im Kader.
Weil das ist das Problem, der ist ungeimpft, der darf eigentlich in kein Hotel. Da gibt es größere Probleme.
Ja, aber als der Verein die Entscheidung getroffen hat gegen den Castro, hat man ja auch mit dem Daniel Didavi irgendwo gerechnet, der jetzt gerade gar nicht stattfindet. Und der Castro hat, es sind zwei überragende Spieler, Endo und Mangala. Mhm. Die können richtig gut kicken. Und wenn die funktionieren, dann ist es natürlich ein Segen für einen offensiven Mittelfeldspieler, weil der Weiße wird abgeschirmt und kann seine Qualität nach vorne bringen. Und wenn dann noch vorne zwei, drei Leute sind, die gute Abnehmer sind, dann läuft es. Und der Carlos sagt ja, wenn es läuft, ist der Castro gut. Und wenn es nicht läuft, also ich weiß nicht, was in der Kabine passiert und wie er sich mit einbringt, inwieweit er eine Persönlichkeit ist, da sind wir zu weit weg. Nur, da kann es nur noch mal sagen, da sehe ich das Problem im offensiven Mittelfeldbereich. Da sind Spieler, die 13, 14, 15 Spiele gemacht haben und ein oder zwei Tore geschossen haben und vielleicht ein Assist. Das ist das Manko vom VfB.
Aber stellt sich schon die Frage, finde ich, nach den Führungsspielern ja auch. Ja, die Davi hast du eben angesprochen, Castro ist weg. Bei Endo ist das Problem, der ist jetzt in Japan 14 Tage. Das heißt, man fliegt jetzt ins Trainingslager, will quasi ich sag mal, jetzt auf den Abschiedskampf einschwören. Gestern war er der älteste Spieler auf dem Platz, habe ich mit 29. Alle anderen sind junge Spieler. Das heißt, der ist übrig geblieben als Führungsspieler, ist aber jetzt in so einer wichtigen Phase gar nicht dabei. Und wenn man so den Weg des VfB Stuttgart so ein bisschen von außen betrachtet, finde ich den erstmal extrem sympathisch. Man setzt auf die Jungen und Wilden. Ich finde so Hitzelsberger und Mislintat, der Trainer, bilden so eine Wagenburg. Das passt alles. Es gibt keine Trainerdiskussion, keine Trainerdebatte. Die Frage ist nur, ob man diesen Weg der Jungen Wilden vielleicht ein bisschen überdreht hat und dafür jetzt am Ende dann vielleicht den Abstieg in Kauf nehmen muss.
Ja, aber es geht doch nicht in erster Linie, ob einer 18, 20 oder 32 ist.
Nein, das hat Sven Mislintat ja vorher auch gesagt. Es geht um die Leistung.
Absolut um die Qualität. Und wenn ich wünsche mir für den VfB, der Marmusch, der fehlt jetzt brutal und ist da
beim Afrika-Cup,
ist nicht zur Verfügung. Kommt jetzt in der Situation auch noch dazu. Endo, der ganz wichtig wäre jetzt, wenn sie heute nach Malaga fliegen, dass er in Marbella diese Woche mit den Jungs erlebt. Der muss wieder nach Japan. Langstreckenflug, Jetlag und. Mhm. Der Endo ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit überspielt, weil dem kannst du gar keine Ruhe mehr gönnen. Der muss, was der abspult, ist unglaublich. Und das ist der wichtigste Mann in der Mannschaft. Das ist das Herz der Truppe.
Wir dürfen uns nur jetzt nicht so im Klein-Klein zu sehr verlieren. Ich würde gerne noch mal mit Sven Mislintat vielleicht noch mal ein bisschen größer drauf schauen oder ein bisschen von oben drauf schauen. So der Weg, den man gegangen ist, den man gehen will, den Sie ja auch mit viel Herzblut vertreten, eben auf junge Spieler, auf Talente zu setzen. Sie haben gesagt, wir nehmen uns Eichenbeispiel am SC Freiburg. Wie genau meinen Sie das?
Also ich würde noch einmal ganz kurz zu der Thematik Gonzalo zurückkehren, ja? Weil das gehört genau in diese Diskussion hinein. Wenn wir über seine Torgefahr sprechen, dann waren das, glaube ich, 4 Tore. So, und zur Halbzeit hat Philipp Förster dies Jahr 2 gemacht, Oma 2 von der Position oder von ähnlicher Position und Chris Führig 1. Das heißt, diese Tore fehlen uns nicht. Welche Tore uns fehlen, sind die von Sascha und von Silas. Um das einfach mal kurz abzuhandeln in diesem Komplex. Wenn wir zur Frage zurückkehren oder übergehen wollen zum SC Freiburg, genau, zum SC Freiburg, dann ist der Weg, wenn man sich mal nur die 10 Jahre in Anführungsstrichen mit Christian Streich anschaut, dann ist das doch maximal vorbildlich, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt eine Strategie, eine klare Philosophie entwickelt und miteinander besprochen hat und die auch cool, unabhängig vom sportlichen Erfolg umsetzt. Und Beispiele sind, nach 3,5 Jahren ist der SC Freiburg gemeinsam in Zusammenarbeit mit Christian Streich abgestiegen, in der Saison darauf aufgestiegen, danach 7. geworden, danach 15. geworden und knapp am Aufstieg gescheitert. Das ist 3,5 Jahre her. So, was aber jederzeit dort stattgefunden ist, hat cool zu bleiben, klar zu bleiben im Weg, Werte zu generieren, am NLZ-Strukturen zu arbeiten, dort Spieler zu produzieren, die sie heute nach mehreren Jahren Arbeit zum Beispiel ernten, mit Nico Schlotterbeck, mit Schade, unfassbar gute Spieler. Und das ist genau, ganz, ganz viel von dem ist genau der Weg, den wir angefangen haben, vor 2,5 Jahren zu beschreiten. Allerdings mit Altlasten, was Gehälter angeht, die in einem Konstrukt mit 380 Mitarbeitern und den Verwaltungskosten dahingehen, nicht mehr gesund waren, die wir nicht mehr refinanzieren können, nur durch Fernsehgeld und Sponsoring. Und wenn Zuschauereinnahmen ausfallen, wird das Ganze noch schwieriger. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Jahren der Sommertransferperioden im Schnitt 25 Millionen netto bereinigt gegen das Buch, gegen Percentages, die an Clubs gehen, verdient, die Mannschaft verjüngt, stille Werte generiert, stille Reserven generiert in der Qualität der Mannschaft, in dem Altersdurchschnitt der Mannschaft, in den Marktwerten und die Gehaltsstrukturen dabei drastisch reduziert. Zum Beispiel, wenn wir absteigen würden, hätten wir 15 Millionen weniger Gehalt auf der Uhr als beim letzten Abstieg. Das ist, im Prinzip sind wir fast durch die Fernsehgelder, die wir in der zweiten Liga haben, refinanziert. Und das ist das, was wir tun hier seit 2,5 Jahren. Den Verein komplett wirtschaftlich konsolidieren, wirtschaftlich vernünftig zu bleiben, Einnahmen zu generieren, um auch große Teilbereiche dieses Clubs quer zu subventionieren. Und an diesen Themen müssen wir weiterarbeiten. Und dann bleibt dieser Weg, den wir heute beschreiten, unseres Erachtens derer 3, die ihn beschritten haben, genau der richtige.
Es ist hochinteressant und das ist ja auch nicht jedem klar, was die Situation ist im Hintergrund, was die finanzielle Situation ist. Ich weiß aber halt, wie so die Situation rund um den Verein ist, was so die Anspruchshaltung ist in der Stadt. Da ist Mercedes-Benz drin und so weiter. Ja. Carlos, du kannst es am besten einschätzen vielleicht neben dem Hansi. Ist denn die Öffentlichkeit, das Umfeld gewillt, einen Freiburger Weg mit möglicherweise der Konstanz, die wir alle schätzen, dass man in Freiburg eben nicht hektisch wird, wenn es mal runtergeht und trotzdem glaubt, dass das richtig ist. Ist denn das in Stuttgart so umsetzbar? Ich habe da so meine Zweifel.
Ja, also aus meiner Erfahrung der jüngeren Vergangenheit würde ich sagen, ja. Die Leute sind gewillt, die finden den Jugendstil nicht nur sympathisch, sondern teilweise, wenn sie genauer drauf schauen, fast schon alternativlos, hätte wohl ein ehemaliger VfB-Trainer gesagt. Das ist schon der Weg, mit dem sich die Leute identifizieren. Und ich habe jetzt an der Stelle schon ein kleines Problem damit, dass man sagt, Jugendstil in der Vorsaison war gut, sogar begeisternd. Mhm. Jetzt ist Jugendstil wieder ein Problem. Offenbar gibt es im Stuttgarter Umfeld, und das kriege ich schon auch mit, Reflexe, die immer wieder kommen, dann heißt es, okay, wir sind doch wirtschaftlich eine starke Region, wir haben andere Erwartungen. Aber ein Großteil der VfB-Fans, die wissen ganz genau, dass sportlich nicht viel mehr drin ist in diesem Jahr als der Klassenverbleib. Von dem her ist die Diskrepanz zwischen Erwartung oder geschürter Erwartung und dem und der Realität, die mag groß erscheinen, aber aus meiner Erfahrung ist die lange nicht mehr so groß, wie sie noch vor 5, 6 oder 7 Jahren waren.
Wie nehmen Sie das denn wahr, Herr Mislintat?
Ja, ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, weil das, was ich beschrieben habe, ist die rationale Seite der Medaille. Aber natürlich bleibt Fußball immer eine emotionale und ich kann das komplett verstehen. Bei dem, was dieser Club war und wie vielleicht auch noch die Selbstwahrnehmung ist bei einigen, ja auch in der Runde hier, ist es einfach so, dass man sich immer noch gefühlt auf Platz 6 sieht. Aber das geben diese Revenues, die wir generieren können, ja, das geben die einfach nicht mehr her. So, und deswegen wird es immer eine Diskrepanz geben zwischen der emotionalen, historisch bedingten Wahrnehmung dieses Clubs und dem, was wir aktuell zu leisten in der Lage sind. Und unsere Aufgabe ist es aber, das zu versuchen zu moderieren und so emotionslos wie möglich, aber klar in der Sachanalyse zu bewerkstelligen. Und wenn jetzt so ein Sturm um uns herum entsteht, klar zu bleiben, nicht rauszugehen, jetzt für 20 Millionen Transfers zu machen, können wir nicht. Punkt. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und wir wollen das auch. Und die Jungs sind eigentlich auch gut. So, und die haben gerade eine Krise zu bewältigen, die ist nicht einfach. Und das ist eine richtige Aufgabe, das zu schaffen, die Klasse zu erhalten. Aber wenn wir das schaffen und auch selbst wenn wir scheitern, werden wir uns in vielen Themen weiterentwickeln. Und übrigens auch in dem Thema Führung. Weil nur in Krisen kommen genau diese Jungs nach vorne, die automatisch führen können. Den kaufst du nicht ein. Das ist kein Spieler mit 34 oder mit 22 oder mit 20, dass du es ihm beibringst, sondern das ist in ihm angelegt. Und dieses Vakuum haben wir auch geschaffen. Und das ist unser Weg. Und den müssen wir jetzt akzeptieren und diese Challenge annehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch keinen Bock haben, abzusteigen. Und werden deswegen alles dafür geben, da rauszukommen.
Und das hört man auch in der Klarheit und auch in den Emotionen, die da mitkommen, in den Worten, dass das eindeutig der Weg ist, den man gehen will und dass man gewillt ist, den erfolgreich. Hansi, du brauchst ja gar nicht aufzeigen. Einfach loslegen.
Ja, ich habe eine Frage an den Sven. Sven, inwieweit bringt sich denn der Thomas Hitzlsperger in sportliche Belange ein? Ist der außen vor oder gibt es da einen regen Austausch? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist doch ganz einfach. Der Thomas ist einer derjenigen, der damals mit Wolfgang Dittrich diese Gruppe angefangen hat zu bauen. So, und das ist Rino, das ist Markus Rüth, das bin ich und das ist er. Und Hansi, du kennst den Thomas auch, bis zum letzten Tag, bis er den Verein verlassen wird und es den Übergang zum Alex Werle geben wird, ist Thomas unser Ansprechpartner, Mitstreiter, Freund und auch unser Boss. Und genau so läuft es in erfolgreichen Zeiten und auch jetzt.
Klare Worte von Sven Mislintat und wir bedanken uns wirklich sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich glaube, um 14:30 geht jetzt der Flieger nach Malaga, dann geht es Marbella ins Trainingslager. Wir wünschen da eine gute Zeit und viel Erfolg für den Rest der Saison. Und Dankeschön, dass Sie sich in diesen Krisenzeiten so ausführlich gestellt haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Grüße nach Stuttgart und toi, toi, toi.
Danke sehr.
Ciao, ciao. Und jetzt ist Ruth mal wieder dran. Du hast im Netz geguckt, was da so los ist. Ich bin gespannt auf das, was du uns mitzuteilen hast.
Ganz genau. Ich habe das für euch verfolgt und ihr hattet ja gerade auch so ein bisschen die Diskussion, wie emotional ist das ganze Thema behaftet. Natürlich, die Fans leiden schon. Erstmal war nach dem Spiel das große Aufregerthema der zurückgenommene Elfmeter. Allerdings sagt hier Vertikalpass, ja, das war Beschiss, okay, aber das ändert ja auch nichts daran, dass der VfB seit mittlerweile 5 Spielen kein Tor erzielt hat. Und wer keine Tore schießt, der steigt ab, sagt er ganz klar. Jan, ja, kritisiert die lustlose Einstellung, kein Kampf, kein Biss, kein Mut. Hier heißt es, dass der VfB im Moment einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Das muss er als Fan zugeben. Er spricht von Schönrednerei, wobei man jetzt auch im Interview mit Sven Mislintat festgestellt hat, da war schon viel Klarheit auch dabei. Diverse Fans haben auch Entscheidungen nachvollziehen können, gerade rund um Castro zum Beispiel. Hier heißt es allerdings, spielerisch gewinnst du nichts im Abstiegskampf und die Tore fehlen eben nach wie vor. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Emotion. Das möchte ich euch euch gerne einmal noch mitgeben, denn Chris ist wirklich am Leiden im Moment. Also er sagt, er denkt viel nach und er hält einen weiteren Abstieg nicht noch einmal aus, bin absolut verzweifelt und ich könnte wirklich nur noch heulen. Da sieht man mal, wie nah das dann den Fans doch auch gehen kann.
Ja, genau. Und das ist eben die emotionale Komponente, die man auch nicht vergessen darf, die aber auch Sven Mislintat in seinen Worten nicht vergessen hat. Und Chris, nicht nur weinen. Es ist nicht nötig. Der VfB schafft es ja vielleicht noch. Also noch müssen wir kein Ei draufhauen. Ich habe das Gefühl, die haben einen Plan und sind gewillt, die Klasse zu halten. Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Dann kommen wir zum Thema Gladbach nochmal zurück. Willkommen zurück. In München, der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Stuttgart haben wir ausführlich besprochen, Gladbach haben wir vorhin schon angerissen mit der aktuellen Situation, wollen jetzt gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich muss aber noch 3 Euro reinwerfen, hat keiner gemerkt. Ich habe gesagt, wir müssen kein Ei draufhauen, habe ich gesagt. Und mich hat gerade eine WhatsApp erreicht und natürlich ist das mindestens 3 Euro wert. Ja, kommen wir zum Thema Gladbach nochmal und kriegen auch da jetzt eine filmische Vorlage. Das ist die Situation am Bückeberg.
Max Kruse besiegelt die schlimmste Gladbacher Horrorwoche seit vielen Jahren. Zuerst die Heimniederlage gegen Leverkusen. Dann das blamable Ausscheiden im Pokal bei Zweitligist Hannover und schließlich die 4. Heimniederlage in Folge gegen Union. Borussia Mönchengladbach taumelt Richtung Abstiegszone. Nur noch 3 Punkte bis zum Relegationsplatz. Adi Hütter, seines Zeichens zweiteuerster Bundesliga-Trainer, der für 7,5 Millionen Euro aus Frankfurt kam, ist meilenweit von sämtlichen Saisonzielen entfernt. Doch Hütter hat gegen Union Fortschritte gesehen.
Ganz klare Steigerung gegenüber dem Spiel unter der Woche. Mannschaft hat Reaktion gezeigt, taktischen Disziplin, wir haben ganz wenig Torchancen zugelassen.
Doch kaum eine Mannschaft zeigt so wankelmütige Leistungen wie Borussia Mönchengladbach. Man schlägt gleich 2-mal den FC Bayern, hat also offensichtlich das Potenzial für höhere Aufgaben, lässt sich aber auch mit 0:6 vom SC Freiburg aus dem eigenen Stadion schießen. Die Borussia ist die launischste Diva der Liga. Und deshalb hält Stefan Effenberg auch nicht den Trainer für den Hauptschuldigen, sondern die Spieler. Max Eberl hat die letzten Niederlagen aus dem Krankenstand erlebt. Doch jetzt muss er die Therapie seines Clubs und die Rettung seiner langjährigen Arbeit einleiten. Wir fragen, welches Rezept muss Max Eberl jetzt ausstellen?
Versuchen wir zu klären hier. Und ich bin noch in den alten Zeiten, ne? Ich bin noch beim Bückelberg. Dabei stehen
das.
Da jetzt Wohngebäude.
Ja,
wir sind natürlich auch Borussia.
Euro.
Was?
Ich bin
nochmal
3 Euro.
Komm rein damit. Kohle muss weg.
3 Euro.
Ja, aber welches Rezept war die Schlusstafel dieses Beitrages, muss Max Eberl ausstellen? Welches Rezept gibt's jetzt, Stefan, aus deiner Sicht als ehemaliger Spieler bei der Borussia?
Auf jeden Fall nicht schönreden, sondern es wirklich knallhart zu analysieren. Das kann auch Max Eberl mit seinem Team, überhaupt keine Frage. Ich wiederhole mich gerne, dass es eben nicht am Trainer liegt. Und weil man das auch am Wochenende gesehen hat gegen Union, das war ein gutes Spiel der Borussia. Der Sieg von Union war glücklich, das wissen, glaube ich, alle.
Ja.
Sie sind nicht auseinandergefallen. Und du musst jetzt an die Spieler gehen, die eben nicht mehr die Leistung abrufen oder abrufen können, weil sie mit dem Kopf vielleicht irgendwo anders sind. Und dementsprechend musst du reagieren, spätestens zum Sommer hin.
Wir gucken mal auf deine These bei T-Online. Da hast du das Wort wörtlich so formuliert. Haben wir jetzt hinten eingeblendet. Also, ich würde an Hütter festhalten. Vor der Frage nach dem Trainer stehen für mich mindestens 9 andere. Oh, ganz schön viele Fragen. Und die betreffen die Mannschaft und die Spieler. Und die Frage, die ich habe, ist das denn momentan eine Mannschaft in Gladbach?
Sehr berechtigte Frage. Der für mich wichtigste Führungsspieler, Lars Stindl, fällt jetzt auch noch lange aus mit der Knieverletzung. Und wenn man das 2. Tor von Union sieht, von gestern, dann sehe ich den Vorkämpfer par excellence nicht in seiner Paraderolle, nämlich Stevie Leiner. der Österreicher, der rechts eigentlich wie früher Willy Landgraf in der zweiten Liga alles umflügt.
Der ist macht der Aachener. Das. Der
ja, muss ja auch mal sein. Ja, schöne ja. Grüße an den alten Tivoli. Haben wir eine Parallele zu Gladbach. Bökelberg ist nicht mehr da. Stefan, du kennst es noch besser. Das neue Umfeld in Gladbach, eigentlich ist keine Luft mehr nach oben. Mit dem Hotel, mit dem Superstadion, mit dem Trainingsgelände, Nachwuchsleistungszentrum und. Gladbach ist so ein bisschen ausgereizt aus meiner Sicht. Und das Geschäftsmodell von Max Eberl hat über ein Jahrzehnt mega funktioniert. Nämlich Spieler für 10, 12 Millionen holen und sie für 30, 40 zu verkaufen. Begann schon mit Marco Reus, der kam damals aus Aalen, aus der zweiten Liga. Verkaufst den für 25 Millionen. Granit Xhaka, 40 Millionen nach Arsenal. Selbst ein Vestager bringt dir 30 Millionen und. Und die Idee von Max war, ich verkaufe wieder die Thürams dieser Welt, die ich für 10, 12 geholt habe, fürs Dreifache. Und durch Corona klappt das nicht mehr. Das ist ein Kernproblem. Aber ich sagte gerade das zweite Tor. Leiner nicht aggressiv und der letzte Woche hier, Stefan, auch von dir, so intensiv besprochene Nationalspieler Ginter.
Das ist übrigens das zweite Tor.
Hält, müssten wir uns mal anschauen.
Ja, tun wir doch.
Für alle traditionellen Fußballer. Ein Fußballer haut sich jetzt bei dieser Grätsche am Fünfer voll rein. Was macht Ginter? Nimmt die Hände auf den Rücken, um ein Handspiel zu vermeiden. Dann entsteht überhaupt keine Dynamik in der Abwehraktion.
Aber ich muss dich ganz kurz hier berichtigen. Also ich weiß nicht, wo du den Leiner in dieser Situation siehst.
Ja, schau mal.
Nein, das ist Hermann, der hier...
Nee, Hermann macht
den Weg raus nicht mit.
Ja,
aber also schlafen tut ja...
Nee, habe ich ja nicht gesagt.
Da aber kann er ja nichts machen.
Und jetzt guck mal auf Ginter, ja. Hände auf den Rücken. Das ist dieser
Moderne. So gehen sie aber heutzutage hin, wegen der neuen Regel.
Das ist dieser moderne Fußball und da fehlen dir die letzten 5%, dein eigenes Tor mit allem, was du hast, verteidigen zu wollen.
Haben natürlich vorher auch Handelfer gekriegt, so ist es eben. Ne? So, die Spieler gehen so
ja, hin. Okay, Zakaria da oben. Aber Hansi, früher an deiner Seite... Ein Bernd und ein Karl-Heinz Förster.
Ich wollte jetzt gerade sagen, machst jetzt doch nicht den Hansi zum Grätscher. Das hat er ja nie gemacht.
Pass auf, den hatte ich sogar im Training Angst.
Ja, zu Recht. Zu Recht. Und das ist so eine. Das Problem in Gladbach, dass die Basics im Moment verloren gegangen sind.
Wir haben ja so ein bisschen immer hier wieder dieses Thema Hütter. Du hast dich da klar positioniert. Was ist denn mit Max Eberl gerade? Also, ich meine, klar, er ist gerade krank, aber. Hat der so
ist
er jetzt gefordert? Wie siehst du das?
Er ist quasi der Führungsspieler, in Anführungszeichen, der jetzt gefordert ist. Also er muss jetzt die Führung zeigen. Am Ende geht es fast schon um sein Lebenswerk. Ja? Er hat die letzten 10, 12 Jahre in Gladbach fast alles richtig gemacht. Hat aus einer Fahrstuhlmannschaft einen Champions-League-Anwärter gemacht. Viele richtige Entscheidungen getroffen. Wenn man sich in Gladbach umhört, hört man aber auch, dass er vielleicht so die letzten 1-2 Jahre etwas das Gespür verloren hat. Das war bei der Situation mit Marco Rose der Fall, als es diesen Bruch gegeben hat zwischen Trainer und Mannschaft, wo sich viele aus der Mannschaft gewünscht hätten. Man hätte sich damals von Rose getrennt, als er bekannt gegeben hat, nach Dortmund zu gehen. Es gibt viele unglückliche Entscheidungen dazu. Max Eberl hat ja auch eine Beziehung angefangen mit einer Teammanagerin innerhalb des Vereins. Jetzt kann man sagen, ist sein Privatding, aber auch das ist zumindest im Umfeld ein Thema. Ist immer schwierig, wenn der Boss mit irgendwem aus dem Verein eine private Beziehung eingeht. Also es gibt so viele, viele Sachen, wo er, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen unglücklich gehandelt hat. Jetzt ist er krank, keiner weiß so richtig, was ist. Und ich finde, er ist jetzt gefragt und muss gucken, dass er die Zügel in die Hand nimmt, um ganz entscheidende Fragen zu klären. Ginter, was ist mit ihm? Ist er nochmal bereit, im letzten halben Jahr gegebenenfalls alles reinzuschmeißen? Was ist mit Zakaria? Was ist mit dem Trainer? Er muss jetzt nach vorne gehen und muss gucken, dass er zumindest Gladbach in der Liga hält. Und dann, glaube ich, hat der Verein genügend in den letzten Jahren auch an Potenzial angesammelt, dass es dann im nächsten Jahr auch wieder besser werden kann.
Nur, Timo, ich sehe eine Gefahr. Also ich schätze Max Eberl sehr. Ein Jahrzehnt, brillant. Wir dürfen nicht vergessen, die waren in der Relegation 2011. Favre rettet die so gerade kurz vor knapp mit einem Marc-André Ter Stegen und. Ich sehe eine Parallele zwischen Gladbach und Werder Bremen. Ein Klaus Allofs, ein Jahrzehnt, alles richtig gemacht. Und irgendwann war ein bisschen so der Fluch der guten Tat mit den eigenen Ansprüchen. Und das glückliche Händchen bei den Personalentscheidungen war weg. Und ich gebe dir recht, im gesamten Gladbacher Fanumfeld hätten alle gesagt, okay, wenn Marco Rose nach Dortmund gehen will, soll er machen. Kalli würde hier sagen, Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Die Gladbacher haben dieses Problem der Personalentscheidungen jetzt seit einem Jahr wie einen ganz schweren Rucksack. Und die kriegen die Dynamik nicht mehr rein.
Ja, aber da muss man mal an die Spieler gehen.
Ja, klar.
Wir reden hier von diesem und jedem und welchen und da eine Beziehung angefangen, hast du nicht gesehen, keine Ahnung.
Ja, aber
Ahnung.
Ist ein Thema im Verein und es
ja,
sind halt
aber das so darf doch ein Spieler, der ne? rausgeht auf den grünen Rasen und 90 Minuten versucht, 3 Punkte einzupacken, das kann und darf doch kein Thema sein. Und das kann auch nicht ablenken. Die Spieler müssen mal verstehen, dass sie dieses Trikot von Borussia Mönchengladbach mit Stolz tragen. Und ich glaube, das haben sie...
Die Raute
haben nicht,
im Herzen.
Haben nicht alle so richtig verstanden.
Ja.
Bei Bayern München ist es ja so, die Spieler müssen verstehen, wenn sie dieses Trikot anziehen, das sind mir san mir. Das ist ja nicht nur ein Spruch, sondern wir sind von allem, was wir tun, überzeugt. Und dasselbe ist bei Borussia Mönchengladbach auch. Wenn du dieses Trikot anziehst, dann musst du das mit Stolz tragen und musst auch alles reinhauen. Da gehe ich wieder an die Spieler und sage, das müsst ihr dem Verein und dem Club und den Fans auch zeigen.
Ja.
Und das tun sie nicht. Und da musst du den Hebel ansetzen. Das ist meine Meinung.
Und das muss der Trainer machen, muss den Leuten sagen, du hast ja schon Player, Thuram und so angesprochen.
Das muss der Trainer machen in Verbindung natürlich mit Max Eberl und seinem Team. Zu sagen, auf wen können wir denn uns denn jetzt verlassen in einer schwierigen Phase? Wer ist denn bereit, jetzt alles rauszuhauen und alles zu geben, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass es vielleicht wirklich gegen den Abstieg geht?
Oder
viele sagen, sie spielen gegen den Abstieg. Ich bin da anderer Meinung. Natürlich ist die Gefahr da, aber da sehe ich noch andere Vereine, die weniger Qualität und Potenzial haben als Gladbach.
Aber Hansi, das könnte ja auch sein, dass das in der Mannschaft auch so, dass man eigentlich davon überzeugt ist, dass wir absteigen tun wir ja nicht. Wir sind ja zu gut, wir haben zu viel Qualität. Das ist ja immer gefährlich.
Das ist die allergrößte Gefahr, dass du sagst, wir haben Qualität und das passiert uns nicht. Hat auch zum Beispiel nochmal kurz einen Schlenk auf VfB. Klaus Feldmann gestern im Kommentar gesagt, ja, die Mannschaft hat so viel Potenzial, so viel Klasse, die steigt nicht ab. Es ist brandgefährlich. Und Gladbach ist jetzt in der Situation. Und da bin ich beim Stefan. Du musst natürlich dann auch im Training hergehen, dementsprechende Trainingsformen machen und wer geht ran, wer zerreißt sich. Der Zakaria leitet ja das indirekt das 2-1 ein. Der hat einen Ball gar nicht richtig getroffen. Das von der Körpersprache her grausam. Ich weiß nicht, ob der voller Stolz in das Trikot reinschlupft. Also der Ball war ja erbärmlich.
Ja,
und
ja.
Eigentlich ist das ein Spieler, der guck mal, wie
da
der.
Da kommt die Szene nochmal, ja?
Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, unglaublich. Der Ball war ja überhaupt auch nicht. Der war nicht unter Druck oder sonst irgendwas. Guck dir mal das an.
Ja, der rutscht ihn halt über den Spann. Aber du hast recht, du darfst jetzt nicht mehr 11-0 trainieren, sondern du musst 5 gegen 5 oder 1 gegen 1. Du musst jetzt wirklich mal
ohne
gegen Mann trainieren. Und das musst du beobachten als Trainer, wer auch bereit ist, wenn das mal wehtut, wer auch wieder aufsteht, weitermacht. Das sind die Tugenden, die jetzt gefragt
werden. Ja, aber Stefan, du sagst, der rutscht ihm über den Spann. Das Ding wickst sich auf die Tribüne kurz vor Schluss.
Ja, klar.
Hansi, das kostet!
Ja.
Das ist
so ist es.
Nein.
So ist es.
Also Hansi war ja technisch brillant.
Ja.
Was heißt wahr?
Okay. Du hast nicht mehr das Tempo. Jetzt sag nicht, wieso. Ich habe das Tempo immer noch.
Ich muss das sagen.
Mir ist auch mal einer.
Ich bin der Ältere, ich muss was sagen. Wenn du mich sehen würdest jetzt in der VfB-Traditionsmannschaft, wegen Corona können wir nicht spielen, du würdest dich wundern. Ich bin nicht mehr so langsam wie früher.
Du würdest dich wundern. So ein Ball kann mal über den Spann. Also ich tue mich immer da schwer mit, vor allem bei wirklich großen Ex-Spielern, die dann sagen, ja, den Ball musst du ganz einfach klären. Ja, das wollte er ja.
Aber ein bisschen Körpersprache war
aber das wollte er ja.
Ein ähnliches Tor kassiert ja Bayern im Spiel gegen Gladbach, weil der Nick Süle den Ball vorne durchrutschen lässt.
Ja, oder einer macht einen Kopfball, der ist
1,78.
Also das darf auch nicht passieren. Aber
das haben wir hier ja immer, dass die Ehemaligen, die können sich an ihre Fehler nie mehr erinnern. Also die gab es praktisch nicht. Ihr wart fehlerfrei früher, oder?
Hast du mal einen Fehler gemacht, Stefan?
Ja, natürlich.
Oh.
Ja. Ich habe zwei Eigentore Tor. Hast du? Nee, du warst ja nie hin. Du hast ja immer nur zugeguckt. Hast die anderen laufen lassen. Ich weiß. Nein, natürlich haben wir Fehler gemacht. Und ich habe auch zwei Eigentore in meiner Karriere gemacht, wo ich heute sage, ja klar, den hätte ich mit links klären müssen. Ich kläre ihn aber mit rechts, der rutscht mir rüber. Und ich mache das Ding
Stefan,
selber rein.
Stefan hat mir auch mal eine hingeknallt. Du hast bei AC Florenz gespielt. Und wir hatten Live-Schalte nach Florenz. Ranstudio, Ranissimo, Italienfußball. Ja. Und Torra hat moderiert. Und ich komme zum Stefan, da im Übertragungswagen neben seinem Privathaus, die Kabel liefen durch den Garten. Seine Frau, die Martina, war richtig schön angefressen. Und dann sagt der Stefan zu mir, sag mal, was machst denn du diese Scheiße hier? Dann sage ich, wie, wegen Fernsehen? Ja, sagt er, jetzt sitzt er selber hier als Experte. Und hat mir gefragt, was machst du diese Scheiße hier? Das weißt du gar nicht mehr, oder?
So ändert sich die Perspektive. Doch, aber ich weiß jetzt nicht, was du damit sagen wolltest.
Ja, weil ich Redakteur war. Und ich dachte, was machst du denn da für ein Ding da mit der Live-Schalte und so? Naja, sage ich, das hat mir Spaß gemacht. So wie dir jetzt auch, oder?
Ja, absolut. Ja. Aber was willst du jetzt damit sagen?
Dass sich die Zeiten ändern, dass du damals
warum machst du das hier überhaupt? Ich sage, ich bin in der Redaktion bei Sat.1. Ja. Johannes Kerner, Reinhold Beckmann
und so weiter. Aber was machst du jetzt hier einen
Werbeblock oder was? Ja, so quasi, du hast doch nicht nötig, irgendwie so einen Job da zu machen. Also ich habe das so oft.
Das hat der Hansi mir aber schon dreimal gesagt.
Hat er? Also,
ja, hat er mir schon dreimal gesagt. Stefan, kannst du dich noch dran erinnern, damals? Mit dem Kabel. Ja. Ja, die haben das Kabel ja von Hamburg nach Florenz gelegt.
Ja, ich hab ihn gefragt, sollen wir die Live-Schalte aus dem Studio machen, in der Nähe vom Stadion? Sagt er, nee, lieber zu Hause. Und das war natürlich ein bisschen Aufwand. Die haben morgens um 10 angefangen aufzubauen.
Also muss er 1200 Kilometer Kabel legen.
Ja. Wie lange wollt ihr noch über diese Live-Schalte von vor 20 Jahren sprechen?
Es ist ja sagenhaft. Genau, Flo, genau. Das Fernsehen lebt doch auch
von... War da schon Farbfernsehen eigentlich?
Ja, das Fernsehen lebt auch von Anekdoten, oder? Ja,
absolut. Ja, also. Ich liebe das auch.
Aber war es eine gute Sendung?
Ja,
war eine gute Sendung?
Also du warst, glaube ich, hervorragend,
Stefan. Ich weiß, wir hatten keine Tonprobleme. Hatten wir die heute?
Ganz leichte. Nur am Anfang. Nur am Anfang.
Nicht das am Kabel?
Haus dir auf dein Sponsor mal drauf hier. Das ist ja eine Katastrophe.
Die Digitalisierung hat die Spratze eingeführt.
So, jetzt weiß ich nur eine Person, die das irgendwie wieder sauber abmoderieren kann. Die heißt Ruth Hofmann. Ja, bitte.
Dass Effe bei uns hier der Experte ist.
Also so ist es.
Macht er doch hervorragend. Also Frage der Woche wollen wir noch auflösen. Ich bin etwas überrascht. Das Umfrageergebnis online, vielleicht haben Sie ja mit abgestimmt, fällt sehr deutlich aus. 71% sagen, er muss da, der Verein muss reagieren, er muss den Verein verlassen. Allerdings, wenn man so im Netz guckt, dann habe ich da eine andere Meinung rausgelesen. Denn viele wissen wirklich um die Qualitäten von Adi Hütter, sagen eben auch, der hatte sie ja in der Vergangenheit bewiesen in Frankfurt etc. Aber es stimmt eben nicht mit der Mannschaft zusammen. Da haben wir hier zum Beispiel, also ich glaube, bei dieser Mannschaft hätte es zurzeit jeder Coach schwer. Und er sagt da eben viel Talent, ja, aber wenn man da eben nicht richtig zusammenarbeitet, dann ist es schwierig. Und die Mannschaft hat hier auch einen großen Anteil an der Misere, sagt da auch nochmal, dass es, ja, jeder wundert sich, warum funktioniert das nicht? Wenn man Talent hat, wenn man gute Spieler hat, warum funktioniert das dann nicht im Zusammenspiel mit eigentlich einem qualitativ hochwertigen Trainer? Das führt dann zu dieser Misere, aber den halben Kader austauschen kann man ja auch nicht. Man braucht einen anderen Impuls. Ist das dann doch wieder die Position des Übungsleiters? Da sagt hier Heiko, wenn es gerade mal noch lädt, es ist wohl an der Zeit zu handeln, langsam wird es gefährlich. Die Frage ist, wer könnte es machen? Und das ist ein interessanter Name. Niko Kovac fällt hier auch relativ häufig im Netz. Jetzt wollen wir natürlich das Dopaphon noch abhören. Was haben Sie als Anrufer bei uns heute gesagt? Bitteschön.
Adi Hütter war von Anfang an nicht der richtige Trainer für Gladbach. Er wurde in Frankfurt auch schon überschätzt.
Hütter ist noch der Richtige. Nur die Spieler müssen langsam eine Leistung zeigen. Und die faulen Äpfel müssen aussortiert werden.
Es kann nicht sein, dass es immer nur am Trainer liegt. Ich glaube, hier muss ich auch mal der Manager Max Eberl hinterfragen, ob er die richtige Personalpolitik betrieben hat. Außerdem würde ich die Spieler zur Raison ziehen und auch mal ein Exempel statuieren und 3 oder 4 Spieler vom Spielbetrieb suspendieren.
Der Trainer kann wenig dafür. Er war aber von Anfang an nicht der Richtige für Gladbach. Man hat sich diesen Deal gegönnt und ist dabei auf die Nase gefallen.
Ja. Dankeschön allen, die angerufen haben beim Dopaphon. Danke dir, Ruth, für den Überblick. Du hattest vorhin mal Lucien Favre angesprochen. Das, glaube ich, ist eher schwierig, weil das nicht so ganz unproblematisch auseinandergegangen ist. Niko Kovac haben wir gerade von Ruth gehört. Ich meine, ich glaube, es gibt die Trainerdiskussion schon, aber sie ist jetzt nicht richtig aktuell. Aber es gibt schon ein paar Namen, die möglicherweise interessant wären. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht nach der Spielpause bei Gladbach, die nächsten Spiele gegen direkte Kontrahenten. Nico, wäre das einer?
Die Namen sind für mich ehrlich gesagt egal, weil ich pro Hütter bin. Und ich glaube, das haben wir auch gerade am Telefon gehört, dass die Tendenz ja eher dahin geht, den Kader zu hinterfragen und da Veränderungen vorzunehmen und nicht in der Trainerpersonalie. Ja.
Wir sprechen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Allerdings nicht mehr über Borussia Mönchengladbach, sondern unter anderem über zwei Mannschaften, die du gestern im Radio kommentiert hast. Bochum gegen Köln. Wir wollen auch noch mal horchen, ob es noch ein paar Informationen gibt zur Haaland-Verletzung. Die Dortmund-Fans machen sich ja Sorgen, dass er vielleicht länger ausfällt. Wir sind gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück hier im Hilfshotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk Doppelpass. In einer sehr lebendigen Runde, wie ich finde, heute. Ajo von Hadeln und Band helfen uns natürlich auch, hier die Stimmung zu halten. Und jetzt kommen wir zur Szene der Woche und Ruth Hofmann. Und die Szene der Woche, die gab es schon am Freitagabend.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ganz genau, im Spiel Frankfurt gegen Arminia Bielefeld nämlich. Und die Arminia, die holt nicht nur drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern sorgt hier auch für einen echten Hingucker. Patrick Wimmer macht die Rabona-Flanke, also diesen Trick eben, die Beine überkreuzen, dann hinterm Standbein spielen. Sehr artistisch. Alessandro Schöpf dann mit dem 2:0, das Ganze mit der Brust. Also was ein Tor. Wimmer hat ja selbst das 1:0 gemacht. Und dann eben hier sehenswert den Assist. Ich meine, da muss man auch Selbstbewusstsein haben, ne? Weil wenn der schief geht, dann siehst du natürlich arm aus. Aber wunderbar. Und somit ist es unsere Szene der Woche. Und das sieht jetzt in der Tabelle auch schon ein bisschen besser aus für die Arminia. Sie machen einen Sprung von Platz 16 auf die 14. Übrigens, der Erste, der vor Fernsehkameras diesen Trick gezeigt hat, war Pelé. Patrick Wimmer kann es auch.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Dankeschön, Ruth. Und Dankeschön an Patrick Wimmer für diese technisch doch anspruchsvolle Geschichte, Hansi. Da musst du schon Selbstbewusstsein haben, so ein Ding zu machen.
Also ich würde mir da wahrscheinlich das Kreuzband reißen.
Ja?
Mit dem, nee.
Stefan, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du warst doch technisch so versiert.
Ja, das Kabel lag im Weg.
In der Traditionsmannschaft, glaube ich, ist das noch hin. Ne?
Aber ich mag die einfachen Sachen. Mein erster Bundestrainer, der Helmut Schön, hat mal gesagt, die großen Spieler erkennst du darin, dass sie die einfachen Sachen einfach besonders gut machen. Bestimmt. Und da schmeiße ich jetzt doch gleich noch was rein.
Die Wahrheit ist es immer noch.
Bitte?
Aber die Wahrheit ist es immer noch.
Genau, und die Wahrheit ist 3 Euro in dem Fall wert. Aber was natürlich schon interessant ist, jetzt abgesehen von der technischen Finesse, Bielefeld, wie gesagt, Ruth hat es ja gerade gesagt, punktet. Die punkten alle da unten, so die Kleinen, die sie das auch kennen, dass sie im Abstiegskampf sind. Und das ist die Gefahr für Stuttgart, für Gladbach und für andere. Du warst gestern im WDR-Radio unterwegs, hast das Spiel abends kommentiert und auch Bochum.
Ja.
Ich kann mich erinnern an eine Sendung, da war Sebastian Schinzelorz hier. Da hatten die gerade 7:0 in Bayern verloren. Und da haben wir alle gedacht, ja gut, also Bochum, die werden nichts reißen in der Saison. Die werden auch nicht in der Liga bleiben. Aber jetzt sieht es ganz anders aus. Die machen aus ihren Möglichkeiten das Maximum oder mehr als das, weiß ich nicht.
Mehr als das, das ist quasi Anti-Gladbach im Moment. Bochum hat überhaupt keine Kohle. Bochum hat auch noch Robert Jul verloren, den Top-10er, Hansi, deine Position, auch einen schönen Spieler, pardon dafür, und Simon Zoller mit Kreuzbandriss. Und dann denkt jeder, ja, so schmieren die doch ab. Aber wenn wir dieses Tor sehen, Gerrit Holtmann, gestern
einer der schnellsten Spieler der Liga.
Mit 35 km/h, dieser Konter ist brillant. Die holen den Locadia aus England, hier den Vorbereiter, für ganz kleines Geld. Und Holtmann macht wieder so ein Raketentor.
Aber bei Bochum und auch bei Bielefeld siehst du eben, dass sie im Kollektiv,
so ist es,
funktionieren. Und das siehst du, Stand heute, bei Gladbach nicht.
Ja, du siehst es bei Union Berlin als Top-Club. Die spielen jetzt Richtung Champions League mit ganz bescheidenen Mitteln, mit der richtigen Mentalität, haben wir es wieder, mit der richtigen Organisation. Ja. Man muss im Fußball nicht nur die einfachen Dinge, sondern man muss wissen, was man kann.
Er greift schon zum Geld.
Und was man nicht kann.
Du bereitest deine Floskeln vor.
Nee, ist so nur zu Hansi, spontan. Man muss auch wissen, was man nicht kann. Und die Bochumer wissen genau, was sie nicht können, aber auch was sie können. Und die spielen überragenden Konterfußball. Und damit bleiben die drin. Die Kölner machen es auch durch Steffen Baumgart viel besser als im letzten Jahr. Die haben auch keinen Cent für Transferausgaben
ausgegeben. Aber alle haben einen guten Plan. Und das ist das Entscheidende, funktionierende Mannschaft und der Plan dahinter.
So, und ein Top-Trainer.
Ein Top-Trainer
in Bochum.
Den haben die Gladbacher vielleicht auch.
Ja, aber
plus eine Portion Leidenschaft, das darf man nicht vergessen.
Wir hatten eben bei Stuttgart schon mal den Begriff mangelnde Identifikation unter Umständen. Mehr Identifikation als bei Thomas Reis mit dem VfL Bochum geht nicht. Der hat 15 Jahre in diesem Verein als Spieler alles erlebt. Als Trainer, seitdem der übernommen hat, ist das die Einheit mit Sebastian Schinzilorz. Du hast ihn eben angesprochen. Und bei den Kölnern, auch wenn die jetzt Alex Werle zum VfB verlieren, mit Steffen Baumgart ist da eine neue Dynamik, ein neuer Wind. Und das ist vorbildlich aus ganz kleinen Mitteln, wie die Freiburger, wie die Mainzer, wie Union, so auch Köln und Bochum, das Maximum rauszuholen. Und ich liebe es. Das ist Tradition.
Ja. Wo bezahlt ihr denn jetzt eigentlich?
Tradition. Wir hinterfragen das nicht. Wenn jemand was reinwerfen will, ist immer erlaubt. Ist völlig okay. Nee, aber lass uns bei Köln noch ein bisschen bleiben. Du lebst auch in Köln. Logischerweise verfolgst du auch den FC. Die Pokalpleite, das Pokal aus. Stefan war selber dabei in Köln gegen den HSV mit diesem unglücklichen Elfer am Ende. Hat der Mannschaft offensichtlich keinen Knacks gegeben, sondern die machen ihren Weg weiter. Ist das alles bei Steffen Baumgart zu verorten oder wie siehst du diese Leistungssteigerung vom FC in dieser Saison?
Ich glaube, es gab zwei Königstransfers zu Beginn der Saison. Der eine ist halt Steffen Baumgart logischerweise gewesen, der andere ist Marc Uth gewesen, der hat jetzt gestern nicht gespielt, aber ein ganz wichtiger Spieler für den ersten FC Köln. Da sind wir auch beim Thema Identität wieder. Ja, Modest, auch jemand, der natürlich sehr, sehr eng diesem ersten FC Köln verbunden ist. Und dann läuft's halt einfach. Steffen Baumgart hat ein ganz klares Konzept. Die Mannschaft geht dieses mit. Die Euphorie in Köln ist riesig. Also letzte Woche, als der FC gewonnen hat, wohnt in der Innenstadt. Wenn du anschließend auf die Terrasse gehst, dann läuft erst Karnevalsmusik. Also alle machen schön die Fenster auf und anschließend kommt die Champions League-Hymne. Ja, der Rückstand
auf Platz 4. Das ist die Gefahr in Köln.
Das ist die Gefahr so ein bisschen. Aber damit spielen sie halt auch ein bisschen. Und damit spielt eben auch ein Steffen Baumgart, der sagt, Mensch, lass uns das doch genießen. Lass die Fans träumen. Und ich glaube, für Köln und für Bochum sind die Saisonziele sehr, sehr nahe, denn beide wollen in erster Linie drinbleiben und vielleicht geht für die Kölner sogar noch ein bisschen mehr. Und ich würde mir natürlich, als Kölner hat man ja so ein bisschen Herz für den ersten FC Köln, wünschen, dass Baumgart eben auch ein bisschen länger bleibt und dass sich da vielleicht ein bisschen was aufbauen lässt. Vielleicht so wie Klopp in Dortmund, jetzt kommt der Kölner gleich schon wieder durch, aber zumindest mal so ein bisschen was Längerfristiges.
Was Baumgart natürlich auch geschafft hat, werden wir gerade hier das 1:1 nochmal sehen. Hansi ist aus einem Modest, der eigentlich nirgendwo mehr war. Ja? Der war nicht mehr fit, der hat kaum noch gespielt, der war ja weg in China, dann nochmal verliehen und so weiter. Den wieder so ranzuführen, der hat ja gestern auch ein traumhaftes Tor wieder geschossen. Und wenn du halt dann einen hast, der 10, 15 Tore plus X schießt, das ist schon wichtig. Wir haben es vorhin beim VfB besprochen, was Kalajdzic und Silas Verletzung, was das bedeutet. Aber das ist eine Leistung, so einen wieder so nach vorne zu bringen bei Modest. Ja, das Tor ist natürlich ein Traum.
Ist ein klarer Verdienst von Steffen Baumgart. Und der, so wie der rüberkommt, der ist unglaublich authentisch. Du merkst, es ist ein Arbeiter. Er war selbst Profi, hat die ganze Profikarriere durchlebt. Ich kann nur sagen, in dem Fall, ich ziehe die Kappe.
Die hat aber Manuel Neuer bekommen letzte Woche.
Ja, steht gestern Abend neben Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann. Ja. Sebastian, hast nur die Augen gesehen, die waren eingemischt.
Solche Jacken und
er steht kurzarm da. Ja, das ist cool. Der steht hin und der ist, wie gesagt, authentisch und das macht auch Eindruck. Und ich bin überzeugt, dass der den super aufgebaut hat und wieder zu alter Stärke zurückgeführt hat.
Du siehst ja, dass Modest, der immer so aufs Kopfballspiel reduziert wird, viel, viel mehr kann. Ja, dieses Tor ist ja überragend gemacht. Baumgart hat ihn gestern auch gelobt, insbesondere für seine Arbeit nach hinten. Also ist ein Spieler, der auch tatsächlich die Bälle im Mittelfeld holt und natürlich im Moment
überragender Stürmer für den FC.
Ja, und jetzt spielen sie Fußball. Also früher war es ja so ein ängstlicher Fußball mit langen Bällen auf die Zweiten gehen. Jetzt versuchen sie wirklich durchzukombinieren. Und man muss auch sagen, sie haben endlich Ruhe im Umfeld. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall. Und das war auch übrigens Kölner Problem. Das ist alles nicht mehr da. Und deswegen spielen sie Stand heute eine wirklich gute Saison.
Und ist das nachhaltig? Also traust du Ihnen das auch zu, dass Sie das über die Saison hinaus
das
und auch in dieser Saison noch so weitermachen?
Ja, das hoffe ich und das glaube ich auch, weil Steffen Baumgart ja in relativ kurzer Zeit gezeigt hat, dass seine Philosophie relativ schnell greift. Und warum soll das nicht weitergehen über Jahre?
Es gibt so eine gewisse Gefahr.
Das wird sich aber erst zeigen, wenn die Krise kommt, ja, ob es nachhaltig ist. Da kann man ja beim VfB, auch bei anderen Clubs nachfragen.
Und die kommt unausweichlich, oder was meinst du?
Ich glaube ja. Also ja, ich glaube, dass Köln auf Jahre hinaus nicht diese Konstanz an den Tag legen wird. Also es werden Ergebniskrisen mindestens kommen.
Die Gefahr ist so ein bisschen da. Alex Werle, kann ich dem VfB Stuttgart nur zu gratulieren, hat den Laden da in Köln die letzten Jahre zusammengehalten, finanziell den Verein erst vor der Insolvenz gerettet, kann man fast sagen, und dann wirklich auf vernünftige Füße gestellt. Und bin mal sehr gespannt, hoffe natürlich, dass Baumgart in Köln bleibt, aber Horst Held hat ihn geholt, der ist weg. Werle hat ihn quasi auch immer, also ich hoffe einfach, dass die Kölner jetzt diesen Weg dann auch weitergehen können. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil Werle ein ganz wichtiger, entscheidender Mann ist.
Die Nachhaltigkeit hat ja auch immer mit personeller Kontinuität zu tun. Also Vereine, die das hinbekommen, dass die handelnden Personen lange da sind, die haben auf lange Sicht auch eher Erfolg.
Aber ja, genau dafür, nee, Hansi, wenn du...
Timo gerade sagt, der Steffen Baumgart hat ja versucht, den Alex Werle dazu zu bewegen, in Köln zu bleiben. Ja. Also das ist schon mal, wenn ein Trainer sagt, den brauchen wir, der ist wichtig und den würden wir gerne halten. Und jetzt hat es ihn halt wieder in Süden, er ist aus Bietigheim bei Stuttgart. Jetzt kommt er
war
wieder.
Ja auch schon mal beim VfB.
War Assistent vom Erwin Staudt, als der Präsident war und ein guter Mann, damals schon als junger Kerl. Und wenn dann ein Trainer sagt, Mensch, den würden wir gerne behalten, spricht das für sich. Und ja, sag ich dann.
Zum Thema personelle Kontinuität. Ich glaube, dass Steffen Baumgart in Köln das werden kann, was Kloppo für Borussia Dortmund war. Ich habe eben mit zwei Dortmund-Fans gesprochen. Die reden immer noch von Kloppo, obwohl Tuchel und Co. da waren. Der kann auch der Christian Streich des Rheinlandes werden. Und das ist die entscheidende Personalie. Baumgart und Köln, das harmoniert. Und du sagtest eben zu Recht, warte mal auf die erste Krise. Die gab's unter der Woche schon, in Anführungsstrichen. Die verlieren 0-4 gegen Bayern. Und dann, Stefan, wir waren im Stadion, im Pokal vercoacht sich Baumgart, indem er sechsfach rotiert. Das ist eine ähnliche Situation wie Rose in Gladbach letztes Jahr beim Derby. Und Baumgart sagt, ihr Journalisten könnt eure Meinung haben. Ich gehe meinen Weg, rotiert zurück. Und obwohl die ja Verlängerung gespielt haben am Dienstagabend gegen den HSV, hauen die gestern wieder alles raus. In jedem Zweikampf. Toni Modest kriegt da am Anfang auf Höhe Mittellinie zweimal von Bella Kotschap eine Hand ins Gesicht, den Unterarm. Und dann geht's immer weiter bis zur letzten Sekunde. Und das ist Fußball. Wir hatten eben schon mal euer Retro-Thema. So geht Fußball im Kern. Und das hat Baumgart in Paderborn mit noch weniger Mitteln geschafft und er schafft das jetzt wieder in Köln und ich setze darauf, dass der da eine Ära prägen kann.
Aber mit Verlaub, zwei verlorene Spiele würde ich noch nicht ganz als Krise bezeichnen.
Nein, das war potenziell eine erste Delle, aber er hat das wieder korrigiert. Genau.
Ja, und das ist ja gut und ich glaube tatsächlich, dass der top zu dem Club passt und top zur Mannschaft und er hat schon was, jetzt schon was Prägendes. Von dem her bin ich da gar nicht so weit weg von dem Gedanken, das kann dauerhaft was werden. Aber er braucht natürlich auch die Leute um sich herum. Deswegen wollte er natürlich Alex Werle halten. Er braucht natürlich Leute, die ihn in der Krise, wenn sie denn kommt, auch stützen.
Ein Satz noch zu Bochum vielleicht von dir, Stefan. Die stehen jetzt gut da, aber safe ist da ja nichts. Das ist ja punktemäßig unten ziemlich knapp. Trotzdem, ja, die Stabilität, die sie gerade haben, ist zumindest für mich beeindruckend.
Ja, und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also das hat jetzt nichts mit Angsthasenfußball zu tun oder eine Mannschaft, die unten drin steht. Die spielen frechen Fußball, auch offensiv ausgelegt übrigens. Und auch eine der positiven Überraschungen, finde ich, stand heute in der Bundesliga.
Bei der Hertha ist die Stimmung allerdings angespannt. Gestern gab es in einem nicht öffentlichen Training einen Trainingssturm von Anhängern, ungefähr 80 bis 100 Störer, heißt es da, die ja die Mannschaft nahezu angebrüllt haben. Folgende Botschaft sollte darüber kommen: Ihr reißt euch jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stufe. Der Verein hat bestätigt, dass da eben Fans das Trainingsgelände betreten haben. Also da knirscht es ganz kräftig vor der Partie.
Ja, und darüber sprechen wir gleich. Wollen das natürlich hier nochmal ein bisschen beleuchten. Das ist natürlich sehr, sehr heavy, was da offensichtlich passiert ist bei Hertha BSC vor dem Spiel gegen Bayern München. Und natürlich gucken wir auch nochmal auf Haaland, auf die Verletzung. Das nach einer kurzen Pause, wenn es weitergeht bei uns hier im Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ach, die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch ganz freundlich und winken. Und das ist unsere Runde hier im Stahlwerk Doppelpass im Münchner Airport Hilton. Ruth ist mit in die Runde gekommen. Schön, dass du jetzt auch mal ein bisschen bequem sitzt.
Ja, Bürgermeister, genau, ja, super. Der Platz gefällt mir auch ganz gut.
Ja, genau. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz über dieses Hertha-Thema sprechen. Ich habe gerade noch mal telefoniert. Max Jung, dem Presseverantwortlichen bei Hertha, der bestätigt, was du gesagt hast. 80 Leute sind aufs Trainingsgelände gestern gekommen, nicht gewalttätig, haben aber da trotzdem natürlich, das war ein nicht öffentliches Training, mehrere Regeln verletzt und haben sehr deutlich mit den Spielern und auch die Wortwahl ist wohl durchaus fragwürdig gewesen gesprochen. Und vor allem natürlich liegt denen quer immer noch diese Derby-Niederlage gegen Union, ist ja klar. Aber trotzdem, geht einfach nicht, oder? Kann man so festhalten, Stefan. Was hättest du mit denen gemacht? Direkt.
Was soll ich machen gegen 80?
Also mit 80 nimmst selbst du nicht auf, ja? Nein, aber da sind schon.
Nein,
also,
geht natürlich schon nicht und das ist auch nicht gut für so eine Mannschaft, logischerweise. Aber ja, großer Unmut in Berlin gerade.
Spielt sowas dann eine Rolle vor so einem großen Spiel gegen den Bayern?
Ja, oder? Sicher. Ja. Ja. Für die Mannschaft ist das nicht gut. Ja. Nee. Also die sind ja geschockt. Die werden es nicht ängstlich einlaufen, aber das streifst du ja nicht einfach so ab. Und ich denke, das liegt auch daran, dass leider der Respekt immer weniger wird.
Das ist eine. Wir hatten schon ein paar Parallelen heute. Letzte Saison auf Schalke war der freie Fall nicht mehr zu stoppen.
Das war natürlich noch ein bisschen gewalttätiger, muss man sagen. Ne?
Am Ende. Aber dieses der Übergang vom verbal aggressiven zu einer körperlichen Präsenz. Das ist überhaupt in unserer Gesellschaft aktuell so eine Tendenz, ein fließender Übergang. Da müssen wir sehr aufpassen. Wir haben hier in der Runde heute auch schon Fußball-Talk gemacht. Ja, das gehört dazu.
Wir klopfen uns anschließend.
Fußball ist ein Sport an der Theke. Aber das Trainingsgelände muss schon ein abgeschlossener, sicherer Raum bleiben. Und da dürfen die Grenzen nicht überschritten werden.
Okay, haben wir so, glaube ich, hier einhellig besprochen und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ganz kurz noch zu Dortmund, zu Erling Haaland, Stefan, als du das gesehen hast, dass er rausging, die Verletzung, wir wissen jetzt noch nicht genau, was es ist, es gibt zumindest noch nichts Offizielles vom Verein und wie lange das dauert, aber es sah erstmal nicht so richtig gut aus, ne?
Nein, aber da wir nächste Woche keinen Bundesligaspieltag haben, kriegen sie es vielleicht hoffentlich relativ schnell hin. Zum einen für Dortmund, aber zum anderen auch für die Fußballfans, weil er ist immer eine Bereicherung und den schaut man halt gerne zu. Ich hoffe nicht, dass er lange ausfällt.
Also Geschichten, Leiste, Schambein, Hansi, das kann auch dann mal länger dauern, wenn es dumm läuft, ne?
Ja, aber der sind jetzt mehrere Verletzungen, die er hatte.
Ja, er hat es also, jetzt schon häufiger, ja?
Ja, und das kann sehr unangenehm sein, also. Vor allem ist ja so, er muss sich ja immer wieder zurückkämpfen auch. Jetzt fehlt er wieder ein paar Spiele und muss wieder in den Rhythmus reinkommen. Und dann will er von 0 auf 100 durchstarten. Der hat ja eine unglaubliche Mentalität und eine Power. Und
wir hatten ja über Führungsspieler hier schon viel gesprochen. Das ist einer in Dortmund, an dem sich die Mannschaft aufrichtet. Sie haben es schon mal kompensiert, wenn er ein paar Spiele nicht dabei war. Aber Borussia Dortmund mit Haaland ist eine andere Mannschaft, da muss ich auch keine Geheimnisse.
Der schießt 80 Tore in 78 Spielen für Dortmund. Das hat es noch nie gegeben. Selbst ein Robert Lewandowski, der Beste der Welt ist, hat diese Quote nicht. Auch Gerd Müller, dein Namensvetter, hatte diese Quote nicht. Und ich gebe dir recht, der war im Herbst 5-6 Wochen schon mal raus.
hoffen will, dass er schnell zurückkommt. Wir wollen die Besten sehen.
Ja, ja, klar.
Ja, und wenn aber man der will dann Hoffnung sofort haben, spielen. Will auf einen spannenden Titelkampf, dann brauchst du Borussia Dortmund mit den besten Spielern, mit eben Erling Haaland. Diese Diskussion, die wir letzte Woche hier mit Sebastian Kehl hatten, um seine Zukunft, um den Druck, den er spürt, dass der Verein ihn zu einer Entscheidung drängen will. Jetzt wäre eigentlich eine Phase, sich mal zusammenzusetzen. Jetzt gibt es aber andere Themen, ne? Mit dieser Verletzung. So ist es eben. Na gut, also ich bin gespannt, was du noch, Ruth, jetzt beizutragen hast.
Auf alle Fälle hat es mich sehr gefreut, hier mal die Runde zu
beenden. Ja, aber schön, dass du mal wieder da warst.
An deiner Seite mal, Flo. Ja. Nächste Woche ist dann Jana wieder zurück, die ich heute vertreten habe. Ich bin dann nach wie vor wieder in der zweiten Liga im Topspiel, immer samstagabends unterwegs. Übrigens da auch der Hinweis, morgen gibt es dann wie immer den Zweitliga-Doppelpass, unter anderem mit Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Also da gerne mal um 21.45 Uhr reinschalten. Und jetzt geht es hier auch noch weiter mit Bundesliga pur. Und danach haben wir Basketball live für Sie, nämlich Berlin gegen Ludwigsburg. Und das war es, würde ich sagen, von mir an dieser Stelle am Sonntag. Ich werde dann heute noch ein bisschen schlafen, glaube ich.
Ja, das machst du, nachdem du die Nacht auf der Autobahn verbracht hast. Bei uns gibt es jetzt hier ein Bierchen. Gibt es Leute, die in der Runde glauben, dass Hertha heute die Bundesliga noch spannend macht?
Nicht wirklich.
Impossibile.
Kopfschütteln.
Flo, nur dann, wenn die 80 Fans
wenn die aufs Feld kommen. Das wollen wir aber nicht haben. Wir kriegen ein Bierchen, um anzustoßen. Ich bedanke mich sehr für die engagierte Diskussion hier in der Runde. Nächstes Wochenende haben wir wieder eine Sendung. Auch wenn die Bundesliga pausiert, machen wir keine Pause. Axel Hellmann ist da von Eintracht Frankfurt. Wir sprechen über die Probleme der Traditionsvereine, auch über die internationale Klasse der Bundesliga. Viele Themen, die wir da haben. Jürgen Kohler, ein alter Kumpel, kommt hier noch her. Das war's für heute. Wir sagen Dankeschön